Befragung der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat für die heutige Befragung den Bundesminister der Justiz, Herrn Dr. Marco Buschmann, sowie den Bundesminister für Gesundheit, Herrn Dr. Karl Lauterbach, benannt, die nun nacheinander die Gelegenheit haben, ihre einleitenden Berichte abzugeben. Das Wort hat zuerst der Bundesminister der Justiz, Herr Dr. Marco Buschmann.
Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank für die Gelegenheit, hier kurz einleitende Worte zu sprechen. Ich möchte insbesondere auf zwei Dinge zu sprechen kommen, die heute auch unter anderem Gegenstand der Kabinettsberatung waren. Zum einen muss man sagen, dass wir nach der Zeitenwende, die der Bundeskanzler ja hier treffend geprägt hat mit diesem Begriff, nicht nur Fragen berücksichtigen müssen der konventionellen Rüstung, der Geopolitik, sondern wir merken auch, dass wir im Inneren es nicht nur mit inneren Feinden der Demokratie zu tun haben, sondern auch mit Angriffen autoritärer Staaten. Wir sehen das an den Ermittlungserfolgen des Generalbundesanwalts und der Sicherheitsbehörden. Und ich will noch mal betonen, nachdem wir sowohl islamistische, linksextremistische, rechtsextremistische Ermittlungserfolge hatten, kommen wir jetzt auch in einen Bereich, wo es um den Kernbereich der Demokratie geht. Denn wenn Parlamente ausspioniert werden, dann gefährdet das die Funktionsfähigkeit der Demokratie. Denn hier im Parlament und auch im Europäischen Parlament müssen vertrauliche Informationen durch Parlamentarier kontrolliert werden können. Und Spionagetätigkeit in diesem Bereich ist natürlich ein direkter Angriff auf die Funktionsfähigkeit von Parlamentarismus und Demokratie. Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle ausdrücklich bedanken bei unseren Sicherheitsbehörden, beim Generalbundesanwalt, bei den Polizeibehörden, auch beim Bundesamt für Verfassungsschutz, dass die letzten Wochen gezeigt haben, dass wir effektiv wehrhafte Demokratie sind und auch bleiben wollen. Wir stellen uns den Feinden der Demokratie, egal woher sie kommen, konsequent entgegen. Eine zweite kurze Anmerkung möchte ich machen. Wir haben uns heute auch ausgetauscht über den Stand des Bürokratieabbaus. Sie wissen, die Bundesregierung hat hier einen Schwerpunkt gesetzt. Mit dem Meseberger Bürokratieabbaupaket haben wir ja Maßnahmen schon auf den Weg gebracht, die im Volumen 3 Milliarden Erfüllungsaufwand jährlich einsparen. Der Bürokratiekostenindex wird auf sein Allzeittief sinken. Ich möchte trotzdem an dieser Stelle noch einen Appell starten. Wir alle wollen Bürokratieabbau im Abstrakten, und immer wenn es konkret wird, verheddern wir uns. Ich habe gehört, dass im Bundesrat jetzt wieder intensiv darüber gesprochen wird, ob wir diese Papier-Hotel-Meldezettel beibehalten wollen, über viele andere Dinge. Ich möchte hier noch mal meinen Appell starten. Wir alle gemeinsam wollen Bürokratieabbau. Deshalb sollten wir alle gemeinsam daran arbeiten, dass die Initiativen, die doch eigentlich Konsens sein sollten, dann auch erfolgreich sind. Deshalb möchte ich von hier noch mal einen Appell starten an alle Beteiligten. Wenn Ihnen das Volumen des Bürokratieabbaus zu klein erscheint, dann sollte man bei den Maßnahmen, die wir auf den Weg bringen, sollten alle an einem Strang ziehen, die wenigstens möglich zu machen. Ich stehe gerne für mehr bereit, aber weniger Bürokratieabbau wäre das falscheste Ergebnis. Dieser Appell richtet sich insbesondere auch an den Bundesrat, in dem das ja im Moment kritisch diskutiert wird. Und damit möchte ich meine einleitenden Worte beenden. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Das Wort für den zweiten einleitenden Bericht hat nun der Bundesminister für Gesundheit, Herr Dr. Karl Lauterbach.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das deutsche Gesundheitssystem steht vor wichtigen Herausforderungen. Die Situation ist in einigen Bereichen nicht so günstig, wie wir sie uns vorstellen würden. Deutschland hat sich in der Lebenserwartung nicht so gut entwickelt wie viele andere westeuropäische Länder. Lebenserwartung in 16 westeuropäischen Ländern ist für Männer in Deutschland leider die schlechteste, für Frauen die zweitschlechteste. Uns fehlen 50.000 Ärzte, die wir in den letzten Jahren nicht ausgebildet haben. Wir können das derzeit noch kompensieren durch den Zuwachs ausländischer Ärzte. Das wird aber nicht mehr lange möglich sein. Pflegekräfte fehlen auch. Bei der Digitalisierung sind wir stark zurückgefallen in den letzten Jahren. Und bei der Medizinforschung sind wir leider auch nicht mehr bei den Spitzenplätzen. Somit ist viel zu tun. Wir haben zu viele Krankenhäuser, zu wenig Spezialisierung. Die Hälfte der Krankenhäuser hat weniger als 150 Betten. Das reicht oft als Struktur nicht, um eine Spezialmedizin anbieten zu können. Im Pflegebereich haben wir zu wenig ausgebildet und wir gewinnen leider nicht ausreichend viele ausländische Pflegekräfte. Die Babyboomer-Generation braucht eine gute Versorgung. Wir sind vor maßgeblichen Herausforderungen. Die Ampel packt diese Probleme an. Ich nenne nur vier Gesetze. Wir machen ein Vorbeugegesetz, um die Entwicklung der Lebenserwartung zu beeinflussen, günstig zu beeinflussen. Wir werden die Risikofaktoren für koronare Herzerkrankungen, Schlaganfälle, Kreislaufschwierigkeiten werden wir angehen, systematisch angehen, schon bei Kindern. Wir machen ein großes Krankenhausgesetz, wo wir die Spezialisierung heranbringen, aber gleichzeitig die Krankenhäuser vor der Insolvenz schützen, die wir benötigen, insbesondere auch die kleinen ländlichen Häuser. Käme dieses Gesetz nicht, würden wir in ein unkontrolliertes Krankenhaussterben ab 24 übergehen müssen. Wir werden die Hausarztpraxen entbürokratisieren und die Budgets für die Hausarztpraxen wegschaffen. Bisher sind 5.000 Arztsitze für Hausärzte unbesetzt. Die Zahl steigt. Wir hätten ohne diese Maßnahmen keine Hausarztversorgung in vielen Teilen Deutschlands. Und wichtig, bei der Digitalisierung haben wir mit dem Digitalgesetz und dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz es schon geschafft, dass elektronische Rezepte, die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die elektronische Organspenderegistrierung ans Netz zu bringen. Das elektronische Patientenaktenregister wird im Januar 25 kommen. Wir werden weitere Digitalgesetze machen müssen. In unserem Gesundheitssystem ist vieles liegen geblieben. Das sage ich, obwohl wir mitregiert haben. Das ist hier keine preiswerte Parteipolitik, aber wir müssen das gemeinsam anpacken. Und die Gesetze liegen vor. Wir werden in der Ampel hier viel bewegen müssen. Wir werden das aber auch leisten können.
Vielen Dank. Ich bitte nun zunächst Fragen zu den beiden Berichten und den Geschäftsbereichen der anwesenden Mitglieder der Bundesregierung zu stellen. Und zuerst stellt die Frage aus der Fraktion der CDU-CSU Tino Sorge.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Bundesgesundheitsminister Lauterbach, wir haben vor zwei Stunden ungefähr im Gesundheitsausschuss zusammengesessen mit dem Bundesrechnungshof. Da ging es um die Impfkampagne, die die SPD-nahe Agentur Brinkert-Lück beauftragt durch das Bundesgesundheitsministerium an sämtlichen vergaberechtlichen Regularien vorbei vergeben hat. Es geht hier um fast 1 Million Euro, in der Gesamtsumme um 45 Millionen Euro. Sie haben sich in diesem Zusammenhang der Beauftragung mehrfach mit dem Inhaber, mit dem Geschäftsführer der Agentur Brinkert-Lück, mit Herrn Brinkert getroffen. Können Sie mal was zu den Gesprächen und zum Inhalt der Gespräche sagen?
Frau Präsidentin, die Impfkampagne durch die Unternehmung Brinkert und Lück ist ausgewählt worden auf der Grundlage einer sehr umfänglichen Prüfung unter Beteiligung von externen Wissenschaftlern aus dem Corona-Expertenrat. Bundeskanzleramt war beteiligt, Bundespresseamt war beteiligt, unsere Fachleute waren beteiligt. Somit ist eine Empfehlung hier von den Fachleuten ergangen. Ich habe diese Empfehlung dann genehmigt. Es ist ein Vertrag zwischen Brinkert und Lück und unserem Haus schriftlich geschlossen worden. Die Vertragsinhalte sind alle erfüllt worden. Die Impfkampagne war erfolgreich und hat ungefähr dem entsprochen, was wir uns auch gewünscht hatten.
Sie dürfen eine Nachfrage stellen.
Ja, Herr Minister, tut mir leid, Sie da berichtigen zu müssen. Aber wir haben vor ungefähr zwei Stunden noch mal explizit vom Bundesrechnungshof gehört, dass für diese Beauftragung der Agentur weder eine Ausschreibung erfolgt ist, dass für die Beauftragung der Agentur keinerlei schriftliche Dokumentation auffindbar war. Wir haben vom Bundesrechnungshof erfahren, dass quasi Sie auch mit Herrn Brinkert und mit der Agentur quasi bilateral persönlich in allein 20 Tagen 6-mal kommuniziert haben. Und deshalb würde mich interessieren, nochmal, was ist in diesen Gesprächen, die Sie bilateral mit der SPD-Agentur, mit Herrn Brinkert geführt haben, besprochen worden? Und vor allen Dingen, wie schätzen Sie das ein, dass keinerlei Dokumentation, Beauftragung und sämtliche vergaberechtlichen Regularien hier rechtswidrig missachtet worden sind? Wie schätzen Sie das ein für Ihr Haus?
Zunächst einmal die Unterstellung, die in die Frage hinein verpackt wurde, also weise ich zurück. Es also ist nicht gegen sämtliche vergaberechtliche Kriterien verstoßen worden. Der Auftrag an Brinkert-Lück ist schriftlich fixiert, was zu leisten war. Die Unterbeauftragung, das ist ein Unterschied, also woher die Budgets gekommen sind, das war eine Unterbeauftragung aus einer Beauftragung einer größeren Agentur. Das ist offenbar mündlich erfolgt, aber der eigentliche Vertragsinhalt, was muss Brinkert und Lück liefern, was sind die Leistungen für die insgesamt 800.000 Euro, das ist schriftlich fixiert worden und wurde auch in dem Umfang abgeleistet, wie wir uns das vorgestellt hatten. Darüber hinaus also ist es so, dass die eigentliche Auswahl der Kampagne, ich hatte selbst sogar eine etwas anders gerichtete Kampagne mir vorgestellt, das ist durch Fachleute bestimmt worden, deren Sachverstand in dieser Disziplin über das, was ich zu bieten habe, hinausgeht. Daher habe ich mich
achten Sie
darauf verlassen.
Auf die Zeit. Ja, danke. Die nächste Frage stellt aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Janosch Dahm.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich würde meine Frage auch an den Bundesminister für Gesundheit richten wollen. Sehr geehrter Herr Bundesminister, Sie haben im Januar Eckpunkte zu einer Reform der Notfallversorgung in Deutschland vorgestellt. Die Notfallversorgung besteht ja aus den Notaufnahmen der ambulanten Notfallversorgung und dem Rettungsdienst. Können Sie uns vielleicht ausführen, warum auch eine Reform des Rettungswesens Teil einer solchen Reform sein muss, um eine bessere Patientensteuerung zu erreichen?
Herr Kollege, zunächst einmal, wir haben also sowohl in der Notfallversorgung wie auch bei der Rettungsdienstversorgung haben wir erhebliche Probleme. Die Notfallambulanzen der Krankenhäuser sind überfüllt, zum Teil von Patientinnen und Patienten, die dort nicht hin müssen. Daher ist das Kerngerüst dieser Reform, dass die Einschätzung der Patienten vor Ort passiert, dass man die eigentliche Krankenhausnotfallversorgung dort anbietet, dass man Notfallpraxen vor Ort vorhält und dass man assoziierte Praxen vorhält, in die man überweisen kann. Alles aus einer Hand. Somit wäre dann die chronische Überlastung der Notfallambulanzen, die wäre nicht notwendig. Der Rettungsdienst ist in Deutschland nicht optimal aufgebaut, weil oft der Rettungsdienst die Krankenhäuser anfährt, die mit dem Rettungsdienst kooperieren und nicht die Krankenhäuser, die optimal für die Versorgung geeignet sind. Daher ist der Rettungsdienst in Deutschland im internationalen Vergleich sehr teuer, aber nicht optimal effizient. Und wir wollen daher die Notfallreform und die Rettungsdienstreform, Reformen, die 10 Jahre schon notwendig sind, wollen wir zusammen abarbeiten.
Sie dürfen eine Nachfrage stellen.
Vielen Dank. Zurzeit befindet sich ja auch die Krankenhausreform in Ressortabstimmung. Inwieweit beabsichtigen Sie auch mit der Krankenhausreform die stationäre Notfallversorgung zu professionalisieren?
Zunächst einmal bei den Leistungsgruppen die Notfallversorgung und auch die Intensivmedizin gesondert abbilden. Das ist dringend notwendig, weil diese Bereiche derzeit in der Krankenhausversorgung in der Regel defizitär sind. Und es ist sehr bedenklich, wenn ein so wichtiger Bereich für die Versorgung eines Menschen nur mit Defiziten betrieben werden kann. Daher ist die Krankenhausreform so aufgebaut, dass dieser für die Daseinsfürsorge zentrale Bereich auch ausreichend finanziert ist.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt aus der AfD-Fraktion Stefan Brandner.
Ja, danke schön. Ich habe auch eine Frage an den Herrn Lauterbach. Corona-Impfungen sind ja Gott sei Dank kein Thema mehr, aber die Zeit war ja mal eine andere. Herr Lauterbach, Oktober 21 haben Sie die Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Innerhalb der nächsten 5 Monate wären alle geimpft, genesen oder gestorben. Wir wissen inzwischen, das war eine glatte Lüge, die Sie da vom Stapel gelassen haben. Jetzt ist es aber so, dass wir im Nachgang der Impfung herausgefunden haben, oder wir wissen inzwischen, dass tatsächlich an der Impfung sehr viele Menschen gestorben sind. Das wird nicht genau erforscht. Manche sagen Dutzende, manche sagen Hunderte, manche sagen Tausende. Ich will gar nicht auf die Zahlen hinaus, aber ich möchte von Ihnen wissen, wenn auch nur ein einziger Mensch deshalb gestorben ist, weil Sie ihm eine Impfung empfohlen haben. Was sagen Sie von Angesicht zu Angesicht den Angehörigen dieses Menschen, der sich nur deshalb hat impfen lassen, weil Sie die Impfungen maßlos verharmlost haben?
Zunächst, Herr Kollege, muss ich darauf hinweisen, es hat sich damals eine andere Variante durchgesetzt, die Omikron-Variante, die, wie Sie vielleicht auch der Presse entnehmen konnten, Gott sei Dank harmloser verläuft als die Varianten, mit denen wir damals kämpfen mussten, die Delta-Variante. Somit sind die Verläufe Gott sei Dank sehr viel harmloser gewesen. Es haben sich dann viele Menschen infiziert. Das hat Immunität aufgebaut. Es sind aber bei weitem nicht so viele Menschen gestorben, wie gestorben wären, wenn es nicht diese harmlosere Omikron-Variante, die sich dann durchgesetzt hat, gegeben hätte. Auf dem Hintergrund müssen auch die damaligen Aussagen und auch die Impfempfehlungen gesehen werden. Zum Zweiten, selbstverständlich ist es so, jeder Mensch, der durch eine Impfung einen Schaden genommen hat, ob es eine Impfnebenwirkung ist, die leicht ist, eine schwere Impfnebenwirkung oder im Einzelfall auch daran verstorben ist. Das tut mir leid, aber in der Summe ist es so, die Impfungen sind damals empfohlen worden von der Ständigen Impfkommission, von den Fachexperten, von der gesamten Wissenschaft. Und es ist derzeit unstrittig, dass die Impfungen Hunderttausenden Menschen in Deutschland das Leben gerettet haben. Daher sind die Impfungen ein Segen. Und wenn wir die Impfungen nicht gehabt hätten, dann wäre die Corona-Pandemie noch eine viel größere Katastrophe gewesen, als sie ohne dies gewesen ist.
Sie dürfen eine Nachfrage stellen.
Ja, gerne, auch an Herrn Lauterbach. Also ich habe Sie richtig verstanden, es tut Ihnen leid, dass Menschen deshalb verstorben sind, weil Sie den Menschen zur Impfung geraten, weil Sie die Menschen in die Impfung gedrängt haben. Also da würde ich mir von einem Minister, der Dutzende, Hunderte, Tausende Menschenleben auf dem Gewissen hat, doch einmal wünschen, dass er sich klar positioniert und nicht nur sagt, es tut mir leid, sondern ratzfatz seinen Job räumt und seinen Platz räumt und sagt, Leute, ich mache nie mehr wieder Politik. Meine Frage, die sich daran anschließt, ist, wussten Sie das denn vorher? Also haben Sie genau das gemacht, was das Bundesverfassungsgericht beispielsweise verboten hat, Menschenleben gegen Menschenleben abgewogen?
Gestatten Sie mir eine offene Bemerkung. Für eine solche Unterstellung und solche Einlassung hier sollten Sie sich schämen. Das ist meine Überzeugung. Sollten Sie sich schämen.
Sie haben die Menschen auf dem Gewissen, nicht ich.
Die nächste Frage stellt aus der SPD-Fraktion Tina Rudolph.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Bundesminister Lauterbach, der ExpertInnenrat Gesundheit und Resilienz hat ja im März seine Arbeit als Nachfolgegremium des Corona-ExpertInnenrats aufgenommen. Wir hatten heute Morgen im Gesundheitsausschuss schon die Gelegenheit zu einem ersten Austausch. Mich würde interessieren, welche Erwartungen Sie mit der Arbeit des Gremiums verbinden und welche Lehren aus der Pandemie gezogen werden können.
Frau Abgeordnete, der neue Expertenrat, der sich mit der Resilienz unseres Gesundheitssystems beim Bundeskanzleramt beschäftigt, ist sehr interdisziplinär zusammengesetzt. Epidemiologen, Psychologen, Pflegewissenschaftler, Wissenschaftler in der Virologie, Versorgungsforscher, Forscher in allen Bereichen, auch mit Schwerpunkt künstliche Intelligenz. Wir müssen uns auf weitere Pandemien vorbereiten. Wir müssen uns auch vorbereiten auf andere Katastrophen, die uns ereilen können. Und wir erwarten uns von diesem Expertenrat eine interdisziplinäre Vorbereitung in einer technischen Hinsicht, also was die Subdisziplinen angeht, aber auch in der Hinsicht, wie wir die Arbeit besser koordinieren können und auch besser kommunizieren können. Das ist ganz klar eine ganz wichtige Aufgabe. Somit ist das ein Expertenrat, wo wir von der technischen Vorbereitung bis zur Kommunikation einfach besser vorbereitet sein wollen auf zukünftige Pandemien, aber auch auf andere Katastrophen.
Sie dürfen eine Nachfrage stellen.
Vielen Dank. Es ist ja sowohl von Ihnen als auch von der Bundesregierung insgesamt als auch aus dem Parlament schon einiges gemacht worden und auf den Weg gebracht worden, um auf künftige Pandemien besser vorbereitet zu sein. Können Sie noch einen kurzen Abriss geben, welche Vorhaben gerade aus Ihrem Haus auf den Weg gebracht worden sind? Wie sind wir beim nächsten Mal besser aufgestellt?
Frau Abgeordnete, für die Nachfrage. Zunächst einmal, wir haben die Gesundheitsämter maßgeblich digitalisiert. Das war ja ein großes Problem in der Pandemiebewältigung. Wir haben auch Personal den öffentlichen Gesundheitsdienst aufgestockt. Wir haben darüber hinaus ein flächendeckendes Abwassermonitoring eingeführt, was wir damals nicht hatten. Wir sind bei den sogenannten Lungenauffangpassen jetzt so aufgebaut, dass wir frühe Lungenerreger schnell entdecken können. Wir sind, was die Kapazitäten der Intensivmedizin angeht, in einem Monitorverbund. Wir haben auch international durch das Pandemieabkommen, was jetzt vorbereitet wird, uns eingebracht. Wir haben mit dem Pandemic Fund bei der Weltbank gerade bei ärmeren Ländern ein System aufgebaut, wo die technischen Voraussetzungen für die frühe Erkenntnis von Pandemien ausgebaut werden kann. Und wir haben einen Expertenrat, der uns regelmäßig berät. Und wir haben auch die Zusammenarbeit zwischen dem Robert-Koch-Institut und dem Bundesministerium verbessert. Somit also umfängliche Vorbereitungen haben stattgefunden.
Die nächste Frage stellt aus der FDP-Fraktion Dr. Thorsten Lieb.
Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Meine Frage richtet sich an den Bundesminister der Justiz. Das Thema Bürokratie, Bürokratieabbau ist im Augenblick in aller Munde. Es ist ein Thema, das auch dieses Haus schon lange Zeit und viel beschäftigt hat. Jetzt hat die Bundesregierung mit dem Meseberger Paket, das in Teilen in Umsetzung sich befindet, teilweise schon auf den Weg gebracht worden ist, ein großes Paket geschnürt. Jetzt gibt es viele Beispiele aus diesem Paket, die insbesondere Unternehmen betreffen. Ich sage mal Schwellenwerte als Beispiel oder Aufbewahrungspflichten. Deswegen meine ganz konkrete Frage an Sie. Wo profitieren Bürgerinnen und Bürger vor allem spürbar von den Vorhaben, die die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat?
Sehr geehrter Herr Kollege Lieb, vielen Dank für die Frage. Also zunächst einmal gibt es ja keinen harten Gegensatz. Dinge, von denen Unternehmen profitieren, davon profitieren ja auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dort. Deshalb sehe ich den harten Gegensatz nicht. Aber ich will einige Maßnahmen nennen, von denen Bürgerinnen und Bürger auch außerhalb ihrer Erwerbstätigkeit profitieren. Schauen Sie, wir haben in vielen Bereichen die Textform zugelassen. Das bedeutet beispielsweise, dass Kommunikation mit Behörden digital laufen kann, dass keine Formulare ausgedruckt, unterschrieben und mit Briefmarke aufs Amt geschickt werden müssen. Denken Sie an den, ich erwähnte ihn vorhin schon, diesen berühmten Hotelmeldezettel, den man, wenn man sich irgendwo einquartiert, ausfüllen muss, wo man gar nicht so richtig weiß, wofür man den braucht, der dann datenschutzkonform aufbewahrt, hinterher vernichtet werden muss, wenn die Aufbewahrungsfrist endet und so weiter. Das ist zum Beispiel etwas. Oder denken Sie an etwas, wo wir sehr, sehr viele positive Rückmeldungen auch bekommen haben, dass im Bereich der Arbeitsverträge Dinge jetzt auch digital vereinbart werden können, was sich auch viele Arbeitnehmerinnen wünschen. Also diesen, wie gesagt, diesen harten Gegensatz, das eine nützt in Anführungsstrichen nur der Wirtschaft und das andere den Bürgern, den sehe ich nicht. Aber wir haben eben auch außerhalb der Erwerbstätigkeit, auch außerhalb wirtschaftlicher Tätigkeit eine Reihe von Vereinfachungen und Verbesserungen vorgenommen.
Sie dürfen eine Nachfrage stellen.
Vielen Dank. Sie haben über die deutschen Vorhaben, deutschen Vorschläge gesprochen. Jetzt ist ja bekannt, dass sehr, sehr viele bürokratische Regelungen der Quelle im EU-Recht haben. Deswegen an dieser Stelle die Frage, welche Pläne gibt es für die nächsten Wochen und Monate ganz konkret auch auf der EU-Ebene von deutscher Seite aus dazu beizutragen. Denn die Feststellung, die ich zumindest für mich treffen kann, ist, dass die aktuelle EU-Politik doch sehr viel stärker von Bürokratieaufbau statt von Bürokratieabbau geprägt ist.
Herr Abgeordneter, Sie schildern einen Eindruck, der mir auch häufig wiedergespiegelt wird, dass die Leute sagen, wir sehen, dass irgendwie die Bundesregierung viele Maßnahmen auf den Weg bringt. Aber wenn wir uns anschauen, was fühlen wir vor Ort, dann kommt es in Summe saldiert noch nicht so richtig gefühlt an. Das hat etwas damit zu tun, dass etwa 57% des Erfüllungsaufwandes in Deutschland, das ist die Währung, in der Bürokratieexperten die Belastung messen, etwa 57% aus der Umsetzung von EU-Richtlinien resultieren. Wir haben deshalb mit unseren französischen Freunden eine Vereinbarung geschlossen, dass wir uns auf europäischer Ebene stärker einsetzen wollen, dort bürokratiehemmend zu agieren, also dass wieder was abgebaut wird. Und offen gestanden, mehr kann man nur nicht vorwerfen, dass ich einer Debatte im Rahmen des europäischen Gesetzgebungsprozesses aus dem Weg gehen würde, wenn ich der Meinung bin, dort würde zu viel Bürokratie entstehen. Und erst heute im Kabinett haben wir uns darauf geeinigt, dass wir beispielsweise bei der fünften Antidiskriminierungsrichtlinie, bei der fünften Antidiskriminierungsrichtlinie, wo der Erfüllungsaufwand sehr schwer überschaubar ist, als Bundesregierung hart intervenieren werden und uns natürlich konstruktiv darum bemühen wollen, eine Umsetzung nur bürokratiearm möglich zu machen.
Vielen Dank. Wir kommen nun zu Fragen zu den vorangegangenen Kabinettssitzungen, zu weiteren Geschäftsbereichen sowie zu allgemeinen Fragen. Und zuerst beginnt mit der ersten Frage aus der CDU-CSU-Fraktion Carsten Müller.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, ich habe eine Frage an den Bundesjustizminister. Der Präsident des Bundeskriminalamtes hat in einem Interview in diesem Monat Folgendes ausgeführt, und mit Erlaubnis der Präsidentin zitiere ich Herrn Münch. Wir haben einen dringenden Bedarf dafür, IP-Adressen grundsätzlich für einen gewissen Zeitraum zu speichern. Da sind sich alle Strafverfolger einig. Meine Damen und Herren, Herr Bundesjustizminister, Sie wollen die IP-Adressen nicht speichern. Sie wollen stattdessen eher ein sogenanntes Quick-Freeze-Verfahren einführen. Warum stellen Sie sich und mit Ihnen nach Ankündigung die gesamte Bundesregierung nicht an die Seite der Strafverfolger, sondern warum gehen Sie auf Distanz zu den Strafverfolgern?
Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Abgeordneter, es gibt überhaupt keine Distanz zwischen mir und den Strafverfolgern. Ich selber bin Dienstherr von Strafverfolgern, und in meinem Eingangsstatement habe ich Ihnen ja berichtet, wie stolz ich auf meine Strafverfolger beispielsweise beim Generalbundesanwalt bin. Und die zuständige Abteilungsleiterin für dieses Thema ist sogar eine ehemalige Abteilungsleiterin des Generalbundesanwaltes. Also da soll man jetzt keine Distanz hineingeheimnissen, wo es ein tägliches Näheverhältnis gibt. In der Sache selber, Herr Abgeordneter, sprechen Sie das Thema Vorratsdatenspeicherung an. Das ist eine Debatte, die wir in Deutschland seit etwa 20 Jahren führen. Eine Debatte, die bislang nur zu Umsetzungsvorschlägen geführt hat, die alle, wenn sie im Bundesgesetzblatt gelandet sind, vor Gerichten gescheitert sind. Und dass sich der Bundesjustizminister um eine Umsetzung bemüht, die vor Gerichten auch mal standhält, die Rechtssicherheit für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Strafverfolgungsbehörden schafft, das wird man ihm nicht vorhalten. Und ansonsten verweise ich auf die zahllosen Debatten und Zahlen und Auseinandersetzungen hier im Haus, die es schon gegeben hat. Zu einem Zeitpunkt, als es die umfassende Vorratsdatenspeicherung in Deutschland gab, nicht nur die IP-Adressen-Vorratsdatenspeicherung, sondern eine viel umfassendere, waren die Ermittlungsquoten schlechter, als sie heute durch gute Organisation sind. Und das zeigt, dass durch gute Organisation, durch gute Ermittlerarbeit wir sehr hohe Aufklärungsquoten in den relevanten Bereichen erzielen können. Deshalb sehe ich diesen Gegensatz, den Sie hier aufzeigen wollen, in der Sache nicht.
Sie dürfen eine Nachfrage stellen, und ich bitte noch mal, Herr Buschmann, auf die Zeit zu achten.
Diesen Gegensatz sehen allerdings viele andere. Zu den Strafverfolgerinnen und Strafverfolgern gehört mit ziemlicher Sicherheit auch die der SPD angehörende Innenministerin des Bundeslandes Niedersachsen, die nach der erfolgreichen Razzia in der vergangenen Woche in Niedersachsen in Sachen Kinderpornografie festgestellt hat, dass es bedauerlich ist, dass die technischen Möglichkeiten nicht ausgenutzt werden und man auf Informationen von NCMEC aus den USA angewiesen ist, die im Übrigen genau die Verfolgungsmittel und Ermittlungsmittel nutzen können, die Sie den deutschen Strafermittlern vorenthalten möchten. Was möchten Sie Frau Behrens und der Öffentlichkeit zu diesem Gegensatz sagen?
Also zum Thema Politik. Dass Politik manchmal ein Raufen nach Regeln ist, will ich mich hier nicht äußern. Und ob die Innenminister, die sich so eingelassen haben, einen Gefallen getan haben, das müssen Sie selber beurteilen, sind ja erwachsene Menschen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir im Bereich des Umgangs mit NCMEC-Daten in unserem Gesetzentwurf erhebliche Beschleunigungsmöglichkeiten und auch Vereinfachung für die Ermittler vorsehen. Deshalb hat sich ja auch die Bundesregierung darauf geeinigt, dass der Gesetzentwurf, den ich vorgelegt habe, in jedem Fall ein Fortschritt ist. Und das gilt insbesondere auch für die Arbeit des Bundeskriminalamts. Ich habe selber mit Herrn Münch darüber gesprochen, ihm das auch erläutert. Und man kann ja immer der Meinung sein, dass man noch mehr will, aber dass das, was wir vorschlagen, sinnvoll ist und eine Verbesserung der Situation der Ermittler ist, das ist in Wahrheit unstrittig.
Ich habe zumindest zu diesem Thema Vorratsdatenspeicherung zwei Nachfragen gesehen. Und die erste Nachfrage auch aus der CDU-CSU-Fraktion, Frau Lindholz.
Ja, sehr geehrter Herr Minister Buschmann, Sie haben gerade gesagt, dass es wäre unstrittig. Nee, das ist nicht unstrittig, dass das Quick-Freeze-Verfahren die schlechtere Lösung ist. Ich darf die Bundesinnenministerin zitieren. Sie hat gesagt, die IP-Adresse ist oft der einzige Ermittlungsansatz. Um Täter identifizieren zu können, bleibt die Speicherung von IP-Adressen essentiell. Der Kollege Fiedler von der SPD, auch Kriminalbeamter, sagte, man dürfe bei Ermittlungen etwa zu Kinderpornografie oder Terrorismus nicht vom Zufall abhängig sein. Wenn aber Daten nicht mehr da sind, können sie auch nicht mehr eingefroren werden. Das heißt, Fachleute sagen sehr wohl, dass die richtige Antwort gewesen wäre, die IP-Adressenspeicherung. Ich frage Sie jetzt, ob es richtig ist, dass Sie sich gemeinsam mit dem Bundeskanzler über den Kopf der Bundesinnenministerin hinweg darauf geeinigt haben für die schlechtere Lösung. Sie haben Ihr Quick Freeze bekommen und die SPD Ihre Mietpreisbremse. Frage 1, Frage 2.
Nein, das geht nicht. Sie haben eine Nachfrage und Sie sind jetzt schon 35 überzogen. Herr Buschmann, Sie haben das Wort. Auch nur 30 Sekunden.
Aus der Sicht eines Bundesjustizministers ist die rechtssichere Lösung die bessere Lösung und nicht die schlechtere Lösung. Das ist das Erste, was ich dazu sagen möchte. Und das Zweite, was ich dazu sagen möchte, also ich glaube, die inneren Willensbildungsprozesse der Bundesregierung hier bewerten zu wollen, ist für Sie natürlich schwierig. Sie waren ja nicht dabei. Aber ich glaube nicht, dass Frau Faeser der Meinung ist, dass sie irgendwie von ihrem Bundeskanzler genötigt werde, sondern es läuft durch ganz reguläre Verfahren. Wir sind in der Ressortabstimmung. Jedes Ministerium kann sich einbringen. Und dann wird das Gesetz ganz regulär auf den Weg gehen. Sie werden das im Parlament sicherlich kritisieren. Und dann führen wir hier die Debatte. Und deshalb glaube ich, ist es gut, dass wir ein rechtssicheres Gesetz auf den Weg bringen.
Eine nächste Nachfrage zu diesem Thema, auch aus der CDU-CSU-Fraktion, Frau Winkelmeier-Becker.
Vielen Dank. Ich habe auch eine Frage an Minister Buschmann. Und zwar, wir wissen alle, was auf dem Spiel steht auf Seiten der Opfer von zum Beispiel Kindesmissbrauchsdarstellungen oder auch Cybercrime in anderer Form. Ich möchte jetzt wissen, welche Gefahren Sie sehen für die Bürger, wenn es eine IP-Adressenspeicherung gibt, angesichts dessen, dass die IP-Adressenspeicherung ja lediglich die kryptischen Verbindungsdaten zwischen zwei Geräten betrifft, dass diese dezentral bei den Providern bleiben, also nicht irgendwo staatlich gesammelt werden, dass der Zugriff von einem Richtervorbehalt betroffen ist, nur bei schwerer Kriminalität stattfinden kann und ja überhaupt keine Inhalte abgerufen werden können. Welche konkreten Gefahren sehen Sie hier für unbeteiligte Menschen, die mit dem, was auf Seiten der Opfer in Frage steht, in der Abwägung nicht zu vertreten wären.
Bitte alle noch mal auf die Zeit achten, auch wenn es schwerfällt.
Zur Abwägungsfrage trotzdem versuche ich, mich kurz zu fassen. Also erstens, Frau Winkelmeier-Becker, im Rechtsstaat ist es ja nicht so, dass diejenigen in der Begründungslast sind, die sagen, die denjenigen, die etwas tun wollen, was in Grundrechte eingreift, sich begründen zu müssen, sondern die Begründungslast liegt beim Staat. Dazu ist zu sagen, erstens, wir haben extrem hohe Aufklärungsquoten. Wir sind bei Aufklärungsquoten von etwa 90% bei den Verfahren, die etwa durch die NCMEC-Daten eingeführt werden. Das zeigt im Übrigen auch, dass die Behauptung, dass man mit der Nutzung ohnehin vorhandener Daten nicht weiterkäme, nicht stimmt, weil die Aufklärungsdaten sind heute fast doppelt so hoch wie zu Zeiten einer umfassenden Vorratsdatenspeicherung. Und deshalb will ich zweitens sagen, das ist auch der Grund dafür, warum wir im Koalitionsvertrag ausdrücklich geregelt haben, dass wir nicht anlasslos speichern. Es darf im Rechtsstaat nicht der Grundsatz gelten, wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten, sondern wenn es keinen guten Grund gibt, in die Rechte der Bürgerinnen und Bürger einzugreifen, dann sollte der Staat sie in Ruhe lassen.
Ich habe jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5 Nachfragen zu diesem Thema. Die würde ich auch alle noch zulassen, alle nacheinander. Und die nächste ist jetzt aus der FDP-Fraktion Frau Helling-Plahr.
Frau Präsidentin, Herr Minister, da offenbar hier ja Skepsis gegenüber dem Instrument Quick Freeze herrscht, würde ich Sie sehr herzlich bitten, uns doch mal auszuführen, ob das aus Ihrer Sicht ein wirksames Instrument ist.
Ich bedanke mich für die Frage, weil ich dadurch Gelegenheit habe, noch mal mit einem Missverständnis aufzuräumen. Es wird ja immer behauptet, Quick Freeze sei ein
Kollegin, bleiben Sie stehen, Entschuldigung. Die Sekunden bekommen Sie von mir zurück.
Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Es wird ja immer behauptet, Quick Freeze sei ein Kühlschrank, der immer leer sei. Und das ist natürlich eine Fehlvorstellung. Nehmen wir einen Fall, meinetwegen Totschlagmord. Wir haben bei uns im Haus immer den Fall gebildet, vor unserem Ministerium würde also jemand erschossen werden. Und dann haben natürlich mit diesem neuen Instrument die Behörden die Möglichkeit, die Daten, die ja vorhanden sind, die meisten Anbieter speichern etwa 6-7 Tagen solche Daten, dann anlassbezogen einzufrieren. Beispielsweise könnte man bei den Mobilfunkprovidern sagen, wir möchten bitte, dass alle Daten über Geräte, die sich in der entsprechenden Funkwabe befunden haben, erstmal gesichert werden, damit sie, wenn sie im Rahmen der späteren Ermittlungen von Belang sind, dann genutzt werden können. Und das ist eben das rechtsstaatliche Vorgehen. Wenn es einen Verdacht gibt, wenn es einen konkreten Anlass gibt, wenn es Tatsachen gibt, die konkret rechtfertigen, dass wir Daten nutzen, dann sichern wir sie und dann stehen sie auch den Ermittlungsbehörden zur Verfügung. Und das ist, glaube ich, sowohl aus der Sicht von Sicherheit und Freiheit eine gute Lösung.
Die nächste Nachfrage aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Helge Limburg.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Minister Buschmann, vor dem Hintergrund, Sie haben es gerade in Ihrer Eingangsbemerkung ausgeführt, dass das Ergebnis von 16 Jahren CDU-CSU geführter Innenpolitik ist, dass es zwar viele Grundrechtseingriffe gab, viele verfassungswidrige Gesetze, viele europarechtswidrige Gesetze, aber im Ergebnis jetzt eine Regelung im Gesetz steht, die nicht angewandt werden darf aus rechtlichen Gründen, de facto die Ermittlerinnen und Ermittler also nichts in diesem Land haben, gar nichts. Können Sie vor diesem Hintergrund die Kritik nachvollziehen, dass jetzt, wo Sie oder die Koalition, wir wollen das ja auch, mit dem Quick-Freeze-Verfahren ein Verfahren einführen wollen, womit man immerhin unter bestimmten grundrechtsschonenden Voraussetzungen wieder Ermittlungen durchführen kann, dass das kritisiert wird, als es sei eine Verschlechterung zu dem Jetzt-Zustand, der, wie gesagt, nichts beinhaltet?
Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, ja, ich kann Ihren sachkundigen Ausführungen gar nicht viel hinzufügen. Ich kann bestätigen, dass das exakt die Rechtslage ist, dass die Regelungen zur Vorratsdatenspeicherung verfassungswidrig und europarechtswidrig sind, deshalb nicht angewandt werden können, den Ermittlern dort also vollständig die Hände gebunden sind. Und dass es auch Einigkeit gibt, dass mit dem Quick-Freeze-Verfahren zusätzliche Ermittlungsinstrumente zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, aus Sicht der Ermittlerinnen und Ermittler kann man sich zwar gerne immer noch mehr wünschen, aber natürlich ist die Situation für Ermittlerinnen und Ermittler, wenn dieses Gesetz kommt, besser, als sie derzeit ist. Und deshalb verstehe ich nicht, warum so sehr dagegen gekämpft wird.
Die nächste Nachfrage stellt aus der CDU-CSU-Fraktion Dr. Hoppenstedt.
Herr Minister, ich möchte mal darauf hinweisen, das ist hier die Regierungsbefragung des Deutschen Bundestages und nicht irgendeine Märchenstunde, damit wir uns jetzt mal nicht missverstehen. Sie erzählen hier nonstop erzählen Sie hier, dass Sie jetzt mit Ihrer Quick-Freeze-Gesetzgebung es schaffen würden, endlich mal eine rechtssichere Lösung zu präsentieren. Das ist richtig, aber sie ist auch genauso zahnlos und bringt nichts im Ergebnis. Und Sie blenden bewusst und meines Erachtens ideologietrieben aus, dass wir seitdem das letzte Vorratsdatenspeicherungsgesetz gescheitert ist, es eine EuGH-Rechtsprechung gibt, die exakt in exakt definierten Grenzen festgestellt hat, wann eine Vorratsdatenspeicherung zulässig ist und wann eben nicht. Und aus rein ideologischen und parteipolitisch motivierten Gründen machen Sie genau das nicht. Das ist der Vorwurf, den Ihnen Ihre Strafermittlungsbehörden allesamt machen, bis hin zum BKA-Präsidenten. Und die Frage wäre einfach nur, was erwidern Sie denn eigentlich mal, wenn es zu einer seriösen Erwiderung käme?
Okay. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, lieber Herr Kollege Hoppenstedt, ich kann nicht nachvollziehen, woher Ihre Erregung kommt, weil offen gestanden, wenn wir hier über Märchen reden, dann gehört dazu sicherlich die Behauptung, dass der Europäische Gerichtshof exakt abgezirkelt hätte, unter welchen Voraussetzungen möglicherweise eine IP-Adressenvorratsdatenspeicherung europarechtskonform sein könnte. Er spricht nämlich mit einem höchst unbestimmten Rechtsbegriff von dem unbedingt notwendigen Zeitraum. Und Sie wissen, dass der unbedingt notwendige Zeitraum gar nicht so ohne weiteres im Vorhinein bestimmbar ist. Der unbedingt notwendige Zeitraum für die Ermittlungsdauer in einem KIPO-Fall unterscheidet sich erheblich beispielsweise von der Dauer in einer Terrorermittlung. Und deshalb, lieber Herr Hoppenstedt, wenn etwas in den Bereich der Märchen gehört, dann die Behauptung, dass hier exakt abgezirkelt worden sei, unter welchen Voraussetzungen das rechtssicher wäre. Und darin unterscheidet sich eben Quick Freeze. Da ist es klar, bei der IP-Adressenvorratsdatenspeicherung nicht.
Noch zwei Nachfragen zu diesem Thema, dann gehe ich weiter. Und die nächste kommt aus der FDP-Fraktion, Herr Thomé.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Bundesminister. Es wird immer gesagt, dass die Vorratsdatenspeicherung, dass der Goldstandard sei und Quick Freeze nur ein minderwertiger Abklatsch dessen. Das will ich doch mal ein bisschen hinterfragen und ausleuchten. Die wahllose Speicherung von Unmengen von IP-Adressen, nämlich zunächst einmal viele IP-Adressen, aber noch nicht notwendig einen besseren Ermittlungsansatz und bessere Ermittlungserfolge. Deswegen wäre meine Frage an Sie, gibt es nicht sogar bei der Quick-Freeze-Technik gewisse Vorteile, ich denke an Standortdaten, Verbindungsdaten, die wahllose Speicherung von IP-Adressen nicht bietet? Kann man also wirklich sagen, Vorratsdatenspeicherung sei besser als Quick-Freeze oder ist es etwas anderes und nicht notwendig etwas Besseres?
Also, Herr Abgeordneter, auch den sachkundigen Ausführungen kann ich nur Dinge hinzufügen, denn das ist alles korrekt, was Sie sagen. Ich will Folgendes mal hinzufügen. Bei der IP-Adressenspeicherung haben wir es ja einerseits mit dem Problem zu tun, dass wir ungezielt Unmengen an Daten speichern. Auf diese Gefahr hat auch der EuGH hingewiesen, dass wir deshalb möglicherweise auch gar nicht in der Lage sind, die vernünftig zu nutzen. Bei Quick Freeze hingegen haben wir ganz gezielte, ausgewählte Daten zu einem konkreten Anlass. Das macht natürlich die Auswertung viel leichter. Und zum anderen will ich noch mal auf eines hinweisen. Der EuGH und auch das Bundesverfassungsgericht haben immer wieder bestätigt, dass, wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo jeder jederzeit damit rechnen muss, dass anlasslos personenbezogene Daten gespeichert werden, dass sich das, die Sozialwissenschaftler nennen das Chill-Effekt, sich das Verhalten der Menschen ändert. Und wir wollen nicht, dass sich das Verhalten der Menschen dadurch ändert, weil sie befürchten müssen, jederzeit überwacht zu werden. Und das ist natürlich nicht nur eine rationale Frage, ist auch eine Frage des Empfindens. Aber so sind Menschen eben. Und wir wollen eine menschliche Gesellschaft.
Können auch wir das jetzt alles steckt, nicht mehr auf?
Auch das ausführen. Steckt hinter der Abwägung.
Die letzte Nachfrage zu diesem Thema aus der SPD-Fraktion kam Wegge.
Vielen Dank, Herr Minister Buschmann. Wir haben ja hier in dem Hohen Hause tatsächlich auch schon über anlasslose IP-Adressenspeicherung diskutiert. Ein Antrag der Union, die eine 6-monatige Speicherung der IP-Adressen gewollt hat. Die Anhörung im Rechtsausschuss hat ergeben, dass die überwiegende Mehrheit der Expertinnen und Experten davon ausgegangen ist, dass das ein rechtswidriger Vorschlag ist, weil die Speicherungsfrist eigentlich viel zu lange ist. Deswegen hat mich das jetzt ein bisschen getriggert, will ich Sie fragen, was halten Sie denn als Justizminister von diesem möglicherweise seriösen oder doch unseriösen Vorschlag?
Ja, herzlichen Dank, Frau Kollegin Wegge. Das ist genau das Problem, das ich vorhin versucht habe, dem Herrn Hoppenstedt zu erläutern. Es ist eben nicht so, dass der EuGH gesagt hätte, es gebe 3 oder 2 Monate und dann sei das rechtssicher, sondern er spricht in höchst unbestimmter Weise von dem unbedingt notwendigen Zeitraum, von dem kein Mensch weiß, wie lang er ist. Und dann gab es aus Kreisen der Union ja schon die unterschiedlichsten Vorschläge. Da gab es dann mal die 6 Monate, da hat jemand gesagt, lasst uns einnehmen. Das zeigt ja die Unsicherheit bei der Frage, wo Europarechtswidrigkeit beginnt und was noch zulässig ist. Und deshalb kann ich nur wieder dafür werben. Lasst uns doch einfach mal etwas machen, von dem alle wissen, dass es rechtssicher ist. Das wäre, glaube ich, guter Fortschritt.
Wir kommen zur nächsten Hauptfrage, und die stellt aus der Fraktion Bündnis 90 die Grünen Helge Limburg.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Tatsächlich hätte ich eine Frage, die ich am liebsten beiden Ministern stellen dürfe, aber das darf ich ja nicht. Insofern entscheide ich mich für den Bundesjustizminister, und zwar geht es um das Thema Patientenrechte. Die Koalition hat sich in ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen, in verschiedener Weise die Rechte von Patientinnen und Patienten mit Entscheidungsmöglichkeiten zu stärken und unter anderem auch Haftungserleichterungen bei leider ja vorkommenden Haftungsfällen im Gesundheitswesen auf den Weg zu bringen. Können Sie dem Hohen Hause etwas zum Sachstand sagen, wann denn da mit konkreten nächsten gesetzgeberischen oder Gesetzentwürfen, Vorschlägen zu rechnen ist im Bereich der Haftungserleichterung für Patientinnen und Patienten?
Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrter Abgeordneter. Also das ist natürlich ein Spannungsfeld. Wir haben einerseits die hohe Informationsasymmetrie, dass wir Angehörige von Heilberufen haben, die sehr viel Know-how und Sachkunde besitzen. Andererseits möglicherweise bei Behandlungsfehler Patienten dann Schwierigkeiten haben, diese nachzuweisen. Ich will es mal so beschreiben. Wir haben dort schon Verbesserungen vorgenommen. Denken Sie beispielsweise eben an Haftungserleichterungen bei Dopingopfern im Bereich der frühen DDR. Also dort sind schon Dinge auf den Weg gebracht. Wir sind jetzt in Gesprächen. Ich will mal sagen, was die Leitplanken sind. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass wir zu einer grundsätzlichen Beweisumkehr kommen, weil wir sonst im Bereich der Heilberufe eine, sagen wir mal, auch Flut an Selbstabsicherungsnotwendigkeiten auslösen. Und heute ist es schon, ich glaube, da würde Kollege Lauterbach auch zustimmen, so, dass die Angehörigen der Heilberufe schon zu viel mit Dokumentation und Bürokratie und zu wenig mit dem Patienten zu tun haben. Und alles, was wir in dem Bereich tun, muss natürlich dafür sorgen, dass dieses Missverhältnis nicht sich verschlechtert, sondern dass es eher verbessert wird.
Sie wollen keine Nachfrage stellen? Gut, dann gehe ich. Dann habe ich gesehen, dass es dazu zu diesem Thema jetzt 3 Nachfragen gegeben hat. Und eine Nachfrage war von der Kollegin aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Herzlichen Dank. Ich hätte zum Thema Patientenrechte tatsächlich dann die Nachfrage an Minister Lauterbach. Mein Kollege hat es schon angesprochen, dass das Patientenrechtegesetz, was mittlerweile 11 Jahre alt ist, novelliert werden soll. So haben wir es im Koalitionsvertrag stehen. Der Minister Buschmann hat gerade nicht konkret darauf geantwortet, wann das passieren soll. Können Sie uns dazu eine Auskunft geben? Und ich bin tatsächlich immer viel konfrontiert mit Berichten von Patientinnen und Patienten, die mir ihren Leidensweg klagen, wie sie sich durch die Instanzen klagen müssen. Wo sehen Sie da wirklich die Schwerpunkte, bei denen man im Zuge einer Novellierung dieses Gesetzes dann auch nachbessern muss.
Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Abgeordnete, wir sind im engen Austausch. Das Patientenrechtegesetz ist in Vorbereitung, wird voraussichtlich noch im ersten Halbjahr 2024 kommen. Ein Härtefonds ist vorgesehen. Es ist zwar nicht die Beweisumkehr vorgesehen, aber eine deutliche Stärkung der Patienten und Patienten. Auch die Krankenkassen sollen stärker in die Pflicht genommen werden, die Patienten und ihre Versicherten zu unterstützen. Wir werden auch im Rahmen der Digitalisierung hier Möglichkeiten aufbauen, dass die Patienten sich durch Verfahren der künstlichen Intelligenz ihre Befunde und auch ihre Abläufe besser erläutern lassen können. Also einiges in Vorbereitung. Und ich rechne damit, dass wir zur Jahreshälfte den entsprechenden Gesetzentwurf gemeinsam vorlegen können.
Zu diesem Thema habe ich noch 2 Nachfragen gesehen bisher. Einmal aus der AfD-Fraktion. Herr Sichert, Sie haben das Wort.
Vielen Dank. Meine Frage geht an Minister Buschmann. Sie haben ja Behandlungsfehler jetzt nicht nur bei irgendwie Heilpraktikern oder bei Ärzten, sondern es hat ja auch der Staat massiv eingegriffen ins Gesundheitswesen in den letzten Jahren. Sie haben jetzt gesagt, es braucht eine Enquete-Kommission, um das zu untersuchen. Wann richten Sie die ein?
Also sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Abgeordneter, die Enquete ist ein Instrument des Parlaments und es wäre nach geradezu übergriffig von der Bundesregierung jetzt zu erwarten, dass wir eine quasi Regierungsenquete einrichten. Das wäre in sich widersinnig, sondern die Enquete ist ein Recht des Parlaments und das kann die Bundesregierung nicht tun. Das liegt jenseits unserer Möglichkeiten. Wenn Sie mich als Abgeordneten ansprechen, fände ich das wäre ein guter Beitrag, aber als Bundesminister der Justiz würde ich mich übergriffig verhalten, wenn ich Ihnen dazu irgendeine Zusage machen würde.
Und noch eine Nachfrage aus der CDU-CSU-Fraktion, Tino Sorge, auch zum Thema Haftung und so weiter.
Ja, vielen Dank. Ich danke der Kollegin, dem Kollegen für die Nachfrage, weil hier gerade von Patientenrechten gesprochen wird und Sie sich momentan feiern, wie viel Sie für die Patienten tun würden. Würde mich mal interessieren, Herr Bundesgesundheitsminister, Sie haben vor über einem Jahr, am 16. März 2023, war das hier im Plenum, als es um die Frage ging, unabhängige Patientenberatung Deutschland, also Neustrukturierung, gesagt, wir würden eine super Lösung bekommen. Spätestens ab 1. Januar 2024 würde die unabhängige Patientenberatung in neuer Form arbeiten. Man wolle die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der UPD halten. Jetzt ist es fast Mitte des Jahres 2024. Die UPD liegt in Scherben. Die UPD arbeitet nicht. Die Mitarbeiterinnen haben die UPD verlassen. Und vor allem, es gibt nicht einmal eine Telefonhotline. Können Sie uns mal erklären, in welchen Zeitrechnungen Sie unterwegs sind und warum Sie sehenden Auges die unabhängige Patientenberatung gegen die Wand fahren lassen haben?
Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Abgeordneter, ich muss erneut darauf hinweisen, dass Sie in Ihre Frage zahlreiche Unterstellungen gekleidet haben. Ich bin nicht sicher, dass uns das hier weiterhilft. Die UPD ist in der Richtung, die Stiftung ist so im Aufbau und die UPD wird meines Wissens im Mai die Aufgaben aufnehmen. Die beiden Vorsitzenden werden jetzt die Arbeit aufnehmen. Die Errichtungsvorsitzenden werden abgelöst. Die Dinge sind in ordentlicher Abwicklung. Und ich glaube, dass die UPD daher die zu bewältigende Aufgabe in Kürze angehen kann.
Und jetzt habe ich noch eine schnelle Nachfrage zu diesem Thema gesehen. Aus der CDU-CSU, Herr Müller.
Sehr geehrter Herr Minister, ich bin etwas überrascht über Ihre Antwort. Ich möchte noch mal dezidiert nachfragen, was der Kollege Sorge gefragt hat. Sie haben am 16. März letzten Jahres hier im Parlament uns zugesagt, dass am 1. Januar eine unabhängige Patientenberatung auf den Weg gebracht wird. Entgegen aller Kritiken, nicht nur aus unserer Fraktion, sondern von Fachgremien ringsum, dass Ihre Lösung nicht funktioniert, haben Sie an dieser Lösung festgehalten. Die unabhängige Patientenberatung hat keine Telefonhotline mehr, hat keine Angestellten mehr. Und diejenigen, die Hilfe brauchen, können sich an niemanden mehr wenden. Warum haben Sie am 16.03.2023 uns im Plenum nicht die Wahrheit gesagt, was Sie mit der UPD vorhaben?
Ich kann nur sagen, ich finde es traurig und es macht offenbar in Ihrer Fraktion ja jetzt die Runde, wir haben es jetzt mehrfach gesehen, dass in die Fragen Unterstellungen und Unwahrheiten implementiert werden. Das ist nicht richtig, finde ich nicht hilfreich. Ich kann nur sagen, dass die UPD derzeit in der Richtung ist. Die Stiftung steht, die also beiden Vorsitzenden nehmen die Arbeit auf und die der Umbau der UPD war notwendig, weil die UPD in der alten Form nicht ausreichend funktioniert hat. Wir haben das System daher aufgebaut, wie in vielen anderen Bereichen auch. Es war etwas grundsätzlicher, also eine Veränderung notwendig. Aber die UPD wird ihre Arbeit in Kürze aufnehmen und wird dann auch ganz anders funktionieren als in der Vergangenheit, wo wir große Probleme gehabt haben.
Ich habe noch zwei Nachfragen gesehen. Eine aus der SPD-Fraktion, Frau Stamm-Fiebig.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Bundesminister Lauterbach, ich möchte Sie einfach noch mal bekräftigen. Wir haben das UPD-Errichtungsgesetz gemeinsam mit der Union gemacht. Wir haben uns dazu entschieden, eine Stiftung aus der UPD zu machen und sie damit rechtssicher für die Zukunft auszugestalten. Sind Sie mit mir einer Meinung, dass es auch richtig war, in den Stiftungsrat zwei Parlamentarier zu entsenden? Einer auch von der Union, deswegen wundert mich auch die ganze Diskussion hier an der Stelle, denn das Mitglied im Stiftungsrat müsste ja besser wissen aus der Unionsfraktion, wo wir stehen. Und halten Sie es für richtig, wie wir jetzt vorgegangen sind, in diese Stiftung zu übergehen und eine Rechtssicherheit zu schaffen?
Frau Abgeordnete, zunächst einmal den sachkundigen Ausführungen habe ich wenig hinzuzufügen. Es ist tatsächlich eine gemeinsame Entscheidung gewesen. Ich finde es schwierig, offen gesagt, dass die Union sich hier von einer richtigen Entscheidung, die sie mitgetroffen hat, distanziert. Ich habe das ja also versucht zum Ausdruck zu bringen. Die UPD war in einer kritischen Phase. Es hat einfach nicht funktioniert. Und daher haben wir jetzt etwas Neues aufgebaut mit der Union gemeinsam. Das war nicht schlecht. Also ich war dankbar dafür, dass wir diesen Weg gemeinsam gegangen sind. Jetzt ist es offenbar so, wird der gemeinsame Weg also kritisch hinterfragt. Ich glaube, die UPD hat eine Chance verdient und wird sie auch bekommen.
Und zu diesem Thema noch eine Nachfrage aus der CDU-CSU-Fraktion, Herr Sorge.
Frau Präsidentin, Herr Bundesgesundheitsminister, sehen Sie es mir nach, aber wir haben gerade den Vorwurf der Märchenstunde gehabt. Die Märchenstunde geht hier fröhlich weiter. Deshalb will ich noch mal darauf hinweisen, selbst Ihr eigener Patientenbeauftragter der Bundesregierung, der bei Ihnen im Bundesgesundheitsministerium angesiedelt ist, der Herr Schwarze, der hat erst vor kurzem gesagt, dass diese UPD in neuer Form, so wie Sie sie gerade suggerieren, frühestens im Juni oder Juli ins Laufen kommen wird. Jetzt stellen Sie sich wieder hier hin, Stichwort Märchenstunde, und behaupten im Mai würde diese UPD ins Laufen kommen. Also die liegt in Scherben, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind davongelaufen, die Menschen haben keinen Ansprechpartner und jetzt erzählen Sie wieder, es läuft alles und im Mai sei alles super flockig unterwegs. Also wie erklären Sie das den Patientinnen und Patienten?
Also zunächst möchte ich noch mal darauf hinweisen, es fällt schon auf, dass sich die Tonlage bei Ihnen geändert hat. Unterstellungen, Märchenstunde und so weiter und so fort. Es ist alles nicht nötig. Es ist richtig, dass es hier unterschiedliche Aussagen gibt. Die letzte Aussage, die ich von der Stiftung bekommen habe und von den Vorsitzenden, ist, die Arbeit wird im Mai aufgenommen. Das ist die Aussage, die mir vorliegt. Wenn es tatsächlich sich um einen Monat verschieben würde, was ich nicht glaube, dann ist das aber nicht eine absichtliche Lüge, Märchenstunde. Ich würde einfach abrüsten. Wir hatten hier mal ein gutes Miteinander, als wir noch miteinander regiert haben. Und jetzt ist Ihre Tonlage eine Tonlage, die ich offen gesagt nicht verstehen kann.
Ich gehe zur nächsten Hauptfrage. Und jetzt ist dran aus der AfD-Fraktion Dr. Christina Baum.
Vielen Dank. Ich hätte gern eine Antwort von Herrn Lauterbach. Ich zitiere aus einem öffentlich gewordenen RKI-Protokoll vom 19. März 2021. Darin heißt es, Covid-19 sollte nicht mit Influenza verglichen werden. Bei normaler Influenza-Welle versterben mehr Leute. Das RKI ist nun Ihre Behörde, arbeitet eng mit Ihnen zusammen, berät Sie. Das heißt, mit anderen Worten, wussten auch Sie, dass bei einer normalen Grippewelle mehr Menschen versterben als bei Corona. Dennoch haben Sie unsere Kinder mit Masken gequält, ihnen den Kontakt zu Freunden verboten und sie zu Hause eingesperrt. Mit all den seelischen Folgen, die wir bis heute feststellen. Eine Studie aus Ihrem eigenen Haus hat festgestellt, dass 7 von 10 Kindern heute noch unter den Maßnahmen leiden. Und das alles, obwohl Sie wussten, dass Kinder überhaupt nicht gefährdet sind durch Corona. Und das alles, obwohl Professor Klund bereits am 9. September 2019 von einer Kindeswohlgefährdung gesprochen hat, hier im Bundestag. Warum haben Sie das gemacht? Warum haben Sie das wider besseren Wissens unseren Kindern angetan?
Es fällt mir wirklich schwer auf diese beschämende Frage zu antworten, aber Ich fange mal damit an, Sie sagen, dass Covid-Kindern nicht schaden würde. Wir haben bestürzende Schicksale von Kindern, die an Long-Covid leiden, Kinder, die nicht weiter beschult werden können, Kinder, die in ihren Zimmern, in abgedunkelten Zimmern, keine Freunde empfangen können, wo Familien zusammenbrechen, wo Menschen beispielsweise bei nicht genesenen Kids sich organisieren. Das sind bestürzende, schreckliche Schicksale. Wir haben versucht, diese Schicksale zu verhindern. Und wenn Sie sich jetzt hier hinstellen und versuchen, nachträglich den Eindruck zu erwecken, als wenn Kinder nicht gefährdet gewesen wäre, dann ist es einfach falsch und beschämend. Der zweite Punkt ist der, es ist unstrittig in wissenschaftlichen Kreisen immer gewesen, heute, es wird immer so bleiben, dass Covid gefährlicher ist als eine Influenza. Die Sterblichkeit ist höher, es befällt viel mehr Menschen. Wir haben daher auch viel mehr Todesfälle gehabt, als wir jemals an einer Influenza-Pandemie gehabt haben. Das ist noch nie in dieser Größenordnung da gewesen. Und somit die Unterstellung in Ihrer Frage, dass es sich hier um etwas handelt wie eine Influenza, ist einfach beschämend und falsch.
Sie dürfen eine Nachfrage stellen.
Ja, also ich habe hier nicht meine Meinung kundgegeben, sondern aus einem RKI-Protokoll zitiert, was jetzt öffentlich wurde. Und dann komme ich auf Ihre Antwort zurück. Sie behaupten jetzt, dass sehr viele Kinder krank sind. Das ist richtig. Aber sehr viele Kinder sind erkrankt durch die mRNA-Injektion, die Sie eben empfohlen haben. Und die liegen heute schwer krank zu Hause als Pflegefälle. Einige sind sogar daran verstorben. Und deshalb meine Frage, wann übernehmen Sie die Verantwortung für all das Leid, das Sie den Kindern angetan haben?
Ich möchte zunächst einmal nur sachte den Hinweis darauf geben, dass ich damals noch nicht im Amt gewesen bin und dass ich damals auch das RKI daher nicht verantwortet habe. Das RKI wird hier von Ihnen aus dem Zusammenhang heraus zitiert. Ich kann nur so viel sagen, das RKI hat in der Pandemie eine herausragende Arbeit gemacht. Und ohne das RKI, ohne die herausragende Arbeit des RKIs, wären noch sehr viel mehr Menschen gestorben. Und mein Eindruck ist der, wenn jemand aus Ihrer Partei damals in Verantwortung gewesen wäre, in welcher Funktion noch immer, dann hätte uns Gott gnaden dürfen.
Die Präsidentin hat eine weitere Nachfrage aus der AfD-Fraktion notiert. Ihr Kollege Sichert.
Die Kollegin Baum hat ja gerade die RKI-Protokolle aus den RKI-Protokollen zitiert. Herr Minister, Sie haben heute vor 4 Wochen gesagt, Sie hätten veranlasst, dass die Protokolle weitgehend entschwärzt werden sollen. Das werde voraussichtlich 4 Wochen dauern. Wann kommen die entschwärzten Protokolle und werden auch die Teilbereiche der Protokolle veröffentlicht, die nach April 2021 sind? Also das ist ja auch im Interesse der Öffentlichkeit. Also das, was nach April 2021 im RKI passiert ist, wird auch das veröffentlicht werden.
Frau Präsidentin, die RKI-Protokolle werden entschwärzt. Derzeit werden die Rechte Dritter geprüft. Die Dritten, die hier angesprochen sind, müssen mit der Entschwärzung konfrontiert werden, können sich dazu verhalten. Und die Entschwärzung ist daher auf dem Weg. Ich habe damals gesagt, dass es voraussichtlich 4 Wochen dauern wird. Voraussichtlich bedeutet, es ist eine ungefähre Abschätzung. Das war die Information, die ich damals bekommen habe. Es sind sehr viele Dritte, die hier gefragt werden müssen. Aber die Entschwärzung wird kommen. Wir haben da nichts zu verbergen. Und es wird sich nachher herausstellen, was auch jetzt, also jeder weiß, der da nicht so böswillig ist. Das RKI hat eine großartige Arbeit geleistet, hat wissenschaftlich unabhängig gearbeitet, hat die Politik beraten und war politisch unabhängig.
Vielen Dank. Gibt es eine weitere Nachfrage aus den anderen Fraktionen zu diesem Themenkomplex? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zur nächsten aufzurufenden Frage von Dr. Sander Martens, SPD-Fraktion.
Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Bundesjustizminister Buschmann, die Verlängerung der Mietpreisbremse soll nun schnellstmöglich kommen. Das ist in unserem Mieterland Deutschland außerordentlich wichtig, um Mieter von unbezahlbaren Mieten zu schützen. Unser Koalitionsvertrag sieht jedoch noch weitere feste Vereinbarungen zum Thema Mietrecht vor. In einem Interview mit dem Tagesspiegel am 4. Februar 2023 haben Sie gesagt, Sie würden sehr dafür werben, ich zitiere, dass wir in der Koalition gemeinsam an einem Strang ziehen und die vereinbarten Vorhaben umsetzen. Wenn sich alle Seiten an den Koalitionsvertrag halten, können wir insgesamt zügig vorankommen. Ich nehme Sie beim Wort und frage Sie, wann dürfen wir mit Umsetzung der übrigen im Koalitionsvertrag gemeinsam vereinbarten Vorhaben zum Mietrecht rechnen?
Wir haben eine Absenkung der Kappungsgrenze, die Verlängerung des Betrachtungszeitraums für die Mietspiegel und die Ausweitung der Schonfristzahlung auf ordentliche Kündigungen vereinbart. Bitte erläutern Sie uns Ihr weiteres Vorgehen und den entsprechenden Zeitplan. Die Entwürfe liegen in Ihrem Hause ja bereits vor.
Liebe Frau Kollegin, die gesetzliche Grundlage, um die Mietpreisbremse zu verlängern, ist in Vorbereitung und sind in den letzten Wochen eine ganze Reihe von verfassungsrechtlichen Gutachten zugeleitet worden, die wir ausgewertet haben. Aber ich werde jetzt in Kürze den Entwurf freigeben. Der geht dann in die Ressortabstimmung und insofern sind wir da bei zügiger Umsetzung. Was den übrigen Teil der Vereinbarung angeht, muss ich es hier ja noch einmal klar machen. Wir haben uns ja eigentlich darauf geeinigt, auch die objektiv verfassungs- und europarechtswidrigen Regelungen zur Vorratsdatenspeicherung zu streichen. Da war der Wunsch der Sozialdemokratie, das erstmal nicht zu tun, weil man vor dem Hintergrund einer geänderten Sicherheitslage noch mal über Dinge, die eigentlich im Koalitionsvertrag vereinbart waren, diskutiert werden. Und umgekehrt gibt es vor dem Hintergrund der veränderten ökonomischen Lage, also ich erinnere nur an die Vervierfachung der Refinanzierungskosten für Immobilienkredite, die Steigerung des Baukostenindex in erheblicher Art und Weise, da auch noch Debattenbedarf. Und den werden wir in der Koalition wie üblich und wie es auch geboten ist, sachlich besprechen.
Vielen Dank. Sie haben eine Nachfrage, Frau Kollegin. Bitte schön.
Unser Koalitionsvertrag sieht noch zusätzlich auch eine Evaluierung der bestehenden Mieterschutzinstrumente vor. Eine Studie des Bundesbauministeriums hat festgestellt, dass hier konkreter Handlungsbedarf besteht in Bezug auf möblierten Wohnungsmarkt. Die Mietpreisbremse wird hier durch fadenscheinige, spärlich und billig möblierte Wohnungsangebote umgangen und ad absurdum geführt. Für redliche Vermieter, die sich an die bestehenden Gesetze halten, sind solche schwarzen Schafe ein großes Ärgernis. Und auch Bundesrat hat zu diesem Thema bereits eine Gesetzesinitiative beschlossen. Sieht Ihr Haus auch hier ebenfalls Handlungsbedarf, um Umgehungen der Mietpreisbremse zu verhindern und sowohl redliche Mieter als auch redliche Vermieter zu unterstützen?
Sehr geehrte Frau Abgeordnete, wir haben ein externes Gutachten, immobilienökonomisches, aber auch rechtlich sozusagen fokussiertes Gutachten extern in Auftrag gegeben, das sich gerade mit dieser Frage empirisch auseinandergesetzt hat, ob es also in relevanter Anzahl hier Umgehungsstrategien gibt über das Thema möbliertes Wohnen. Dieses Gutachten ist auch nicht geheim. Ich meine, wir haben es auch auf unserer Internetseite veröffentlicht und das Ergebnis war relativ klar, dass dieses Problem, das immer wieder angesprochen und thematisiert wird, also empirisch jedenfalls nicht als relevanter Effekt nachgewiesen werden kann. Und deshalb kam dieses Gutachten zu dem Ergebnis, dass insgesamt es angezeigt ist, Bautätigkeit zu steigern, das Angebot auf dem Mietmarkt zu erhöhen. Das sei der beste Mieterschutz und auch die beste Maßnahme gegen hohe Mieten.
Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage hatte ich die Kollegin Carmen Ley, Gruppe Die Linke.
Danke. Auch von mir eine Nachfrage an Minister Buschmann zu diesem Komplex. Tausende Mieterinnen und Mieter warten ja seit vielen Jahren sehnsüchtig und auch vergeblich auf ein soziales Mietrecht. Und das übrigens auch im Bestand. Also in München beispielsweise wäre eine 20% Steigerung durch den Mietspiegel im letzten Jahr möglich gewesen. Ich höre aus Ihren Antworten heraus, dass Sie in der Sache keine Nachbesserung der Mietpreisbremse beschließen wollen. Ich höre auch raus, dass Sie keinen Schutz der Bestandsmieterinnen und Mieter veranlassen wollen und auch keine Regelung bei den Indexmieten. Sehen Sie das nicht als eine Art Bruch des Koalitionsvertrages an und auch als eine unterlassene Hilfeleistung für Hunderttausende Mieterinnen und Mieter?
Also Frau Kollegin, ich weise jetzt erstmal sozusagen den Tonfall zurück, unterlassene Hilfeleistung, das klingt ja nach geradezu einer strafbaren Verhalten, das ist natürlich mitnichten hier der Fall. Zweitens, die Regelung von Indexmieten war nie Gegenstand des Koalitionsvertrages, sondern meine Haltung war immer klar, Inflation ist die größte soziale Herausforderung und wichtig ist es, die Inflation zu drücken, dann erledigt sich das Thema mit den Indexmieten von alleine und es ist doch dieser erfolgreichen Regierung gelungen, von fast 10% Inflation sie wieder fast auf den Zielwert der Europäischen Zentralbank von 2% zu drücken. Wir sind jetzt bei 2,2% und das ist doch viel wichtiger, als an den Symptomen herumzudoktern. Und letztlich kann ich es auch immer wieder nur sagen, wenn wir glauben, den Mangel an Wohnraum nur mit Regulierung verwalten zu können, dann sorgen wir dafür, dass die Qualität des Wohnraums immer weiter sinkt. Da werden sich auch die Menschen, die in diesem Wohnraum dann wohnen müssen, bedanken. Die einzige dauerhafte Lösung, um eine Knappheit an Wohnraum zu beseitigen, ist, die Knappheit zu beseitigen, indem wir mehr Wohnraum schaffen. Deshalb kämpfe ich ja mit der Bauministerin darum. Deshalb kämpfe ich mit vielen anderen Mitgliedern der Bundesregierung darum, dass wir die Voraussetzungen, um schnell schneller und günstigeren Wohnraum in Deutschland zu schaffen, zu verbessern.
Vielen Dank. Nächste Nachfrage, der Kollege Benner, Bündnis 90 Die Grünen.
Vielen Dank, Herr Minister Buschmann, für Ihre Ausführungen. Sie haben völlig richtigerweise gesagt, dass die gestiegenen Baukosten auch ein Problem sind, dass nicht genug Wohnungen auf den Markt kommen. Mich würde Ihre Auffassung interessieren, wie Sie zum Thema Bauträgerinsolvenzen stehen. Wir erleben, dass immer mehr Bauträger in die Insolvenz gehen, wir aber auf Seiten der Verbraucher eine völlig unzureichende Absicherung haben. Wir erleben, dass das Vormerkungsmodell dazu führt, dass man am Ende umständlich die Wohnung selber zu Ende bauen muss, was in großen Komplexen quasi unmöglich ist. Ist damit zu rechnen, dass wir aus Ihrem Haus hier einen Lösungsvorschlag bekommen, Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich den Traum der Eigentumswohnung erfüllen möchten, besser vor Bauträgerinsolvenzen zu schützen?
Herr Minister, das gehört zwar nicht zum Mietrecht unmittelbar und ich weiß, dass Sie sonst nicht drankommen, aber ich erlaube mal, dass Sie die Frage beantworten, weil sie gestellt wurde.
Ja, herzlichen Dank, Herr Präsident, für diese Genehmigung, sehr geehrter Herr Kollege. Also Sie sprechen ein wichtiges Thema an. Die Anschaffung einer Wohnimmobilie ist für die meisten Menschen, die es schaffen, eine solche Investition zu tätigen, wahrscheinlich die größte und bedeutendste Entscheidung. Und wenn man sozusagen hier in die Falle gerät einer Bauträgerinsolvenz, kann das auch den persönlichen Ruin bedeuten. Wichtig ist, dass wir auch schon im heutigen Recht Möglichkeiten haben, sich dagegen abzusichern. Es gibt allerdings Vertragsmodelle auf dem Markt, wo diese Absicherung nicht optimal ist. Deshalb ist der erste Weg Aufklärung. Darauf habe ich mich auch mit der Bauministerin geeinigt. Es gibt andere Vorschläge auf dem Markt, von Versicherungslösungen bis zu verbindlichen Hinterlegungen. Man muss nur eines wissen. All das kostet Geld, dass am Ende die Erwerber der Wohnimmobilie bezahlen müssen. Und deshalb müssen wir darauf achten, dass wir versuchen, möglichst mit viel Aufklärung hier etwas zu erreichen, dass die Menschen zu Vertragsgestaltungen greifen, die sie ordentlich absichern, damit sie nicht persönlich in eine Notlage geraten. Und das ist die Alternative dazu, jetzt mit verpflichtenden Modellen zu arbeiten, die in relevanten Umfang die Anschaffungskosten erhöhen, weil sonst können sich weniger Menschen dem Traum von der eigenen Wohnung dann am Ende erfüllen.
Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage hat die Kollegin Lindholz, CDU-CSU-Fraktion.
Ja, Herr Minister Buschmann, was wir hier heute und in den letzten Monaten gelernt haben, ist Folgendes. Die SPD hält die Einführung der IP-Adressenspeicherung für rechtlich zulässig, gibt aber zugunsten der Mietpreisbremse diese rechtlich zulässige Möglichkeit auf und gibt Ihnen Ihr Quick-Freeze-Verfahren, das Sie aus ideologischen Gründen möchten. Und Sie wiederum gewähren der SPD die Mietpreisbremse, die Sie offensichtlich für rechtssicher halten. Und ich frage Sie an dieser Stelle, sie wird dann jetzt zum zweiten Mal verlängert, sie ist 2013 eingeführt worden. Halten Sie eine weitere Verlängerung der Mietpreisbremse angesichts der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes für zulässig und rechtssicher?
Sehr geehrte Frau Kollegin Lindholz, zwei Anmerkungen möchte ich dazu machen. Also einerseits, dass zwischen Parteien, aber auch innerhalb von Parteien diskutiert wird, das kennen Sie ja auch. Also ich weiß auch nicht, wie Sie gerade zur Schuldenbremse stehen, je nachdem, ob man Ihre Ministerpräsidenten oder Sie fragt. Das ist ein normaler Zustand, dass über Dinge diskutiert wird. Zweitens in der Sache, Sie können sich darauf verlassen, dass wenn das Bundesministerium der Justiz einen Gesetzentwurf vorlegt, dass wir nur Gesetzentwürfe vorlegen, bei denen wir davon überzeugt sind, dass sie mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts übereinstimmen. Alles andere wäre ja absurd.
Gibt es eine weitere Nachfrage zu dem Themenkomplex Miete? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Fragestellerin Christine Aschenberg-Dugnus, FDP-Fraktion.
Herzlichen Dank, Herr Präsident. Meine Frage richtet sich an den Bundesminister für Gesundheit. Sehr geehrter Herr Minister, das Ausmaß an Bürokratie in der medizinischen Versorgung ist ja sehr dramatisch und hat auch in den letzten Jahren immer wieder zugenommen. Die Bürokratiebelastung bindet ja wichtige personelle und zeitliche Ressourcen, die, ich glaube, da sind wir uns einig, besser für die Versorgung der Patientinnen und Patienten eingesetzt wäre. Sie haben richtigerweise ein Gesetz zum Abbau von Bürokratie im Gesundheitswesen angekündigt. Das unterstützen wir selbstverständlich ausdrücklich. Also eine konsequente Entbürokratisierung unterstützen wir ausdrücklich. Und daher meine Frage, wie wollen Sie die Akteure im Gesundheitswesen dauerhaft von Bürokratie entlasten? Also welche konkreten Maßnahmen stehen da im Fokus? Herzlichen Dank.
Herr Präsident, sehr verehrte Frau Abgeordnete, vielen Dank für diese Frage. Zunächst einmal, wir haben beim Bürokratieabbau wirklich dicke Bretter zu bohren. Und ich bringe nur vier Beispiele, wo wir das jetzt schon in Gesetze implementiert haben, kommen dann zum Bürokratieabbaugesetz, was ja auch durch Ihre Fraktion auch maßgeblich mit vorangebracht wird. Wir haben im Bereich Krankenhaus derzeit den sogenannten Fixkostendegressionsausgleich. Das ist ein sehr kompliziertes Gebilde, wo also Abschläge gezahlt werden, je höher der Fixkostenanteil bei Preisen ist. Das wollen wir abschaffen, der Krankenhausreform. Wir haben die sehr bürokratische Einzelfallprüfung bei der Verweildauer und bei der Fehlbelegung. Das wollen wir abschaffen. Wir wollen im Bereich der Praxen dazu übergehen, dass wir von den Quartalspauschalen weggehen in eine Jahrespauschale. Und wir wollen auch den sehr bürokratischen Arzneimittelregress, über den sich ja Generationen von niedergelassenen Ärzten jetzt schon beklagt haben, das wollen wir auch abschaffen. Somit wichtige Initiativen beim eigentlichen Bürokratieentlastungsgesetz, wie gesagt, maßgeblich durch Ihre Fraktion mit nach vorne gebracht, werden wir insbesondere bei den Hilfsmitteln entbürokratisieren, bei der Genehmigung von Hilfsmitteln. Wir haben aber auch die Selbstverwaltung gebeten, selbst Vorschläge zu machen. Das wird ein sogenanntes partizipatives Gesetz sein. Das heißt, aus der Szene selbst der Behandler und der Versorger nehmen wir Vorschläge auf und bringen die dann in das Gesetz, sodass möglichst viel Praxisnähe auch in die Umsetzung dieses Gesetzes implementiert wird, wie wir es gemeinsam vereinbart haben.
Frau Kollegin, Sie haben keine Nachfrage. Das ist auch in Ordnung. Dann hat für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen der Kollege Armin Grau eine Nachfrage.
Möglichkeit nachzufragen. Meine Frage geht auch an den Bundesminister Lauterbach. Ein wichtiges Mittel zum Abbau von Bürokratie ist es ja, Transparenz zu schaffen. Jetzt haben wir ein Transparenzverzeichnis für die Krankenhäuser gerade ja gemeinsam beschlossen und demnächst wird es auch online gehen. Können Sie bitte gerade noch mal erläutern, welche Vorteile dieses Transparenzverzeichnis für die Patientinnen und Patienten hat und wie es die Hilfe bei der Suche nach einem richtigen Krankenhaus eben unterstützen wird? Vielen Dank.
Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kollege Grau, tatsächlich ist es so, dass die Entscheidung, welches Krankenhaus man aufsucht, oft für Menschen die wichtigste Entscheidung ist, die im Jahr ansteht. Zum Beispiel haben wir in diesem Jahr 500.000 Menschen, die erstmalig eine Krebsdiagnose bekommen, und wir haben bisher diese Patienten oft allein gelassen. Das ist sehr schwer für einen Laien einzuschätzen, wo die optimale Versorgung möglich ist. Und das wollen wir nicht so lassen. Daher werden wir in dem Klinikatlas, den wir jetzt also bringen, werden wir für die Eingriffe, die benötigt werden, ich sage mal zum Beispiel eine Entfernung eines Darmkrebses, werden wir darstellen, welche Krankenhäuser in der Region, wo der Patient ist, diesen Eingriff häufig machen, auch im Vergleich zu anderen Krankenhäusern, welche Komplikationsraten es gibt, welche Zertifizierungen die Ärzte haben. wie hoch der Facharztschlüssel in dieser Abteilung ist und wie gut der Pflegeschlüssel ist. Das sind Informationen, die hochrelevant sind, und insbesondere ist es eine vergleichende Information. Sie sehen dann, wie die Häuser A, B, C im Vergleich zueinander stehen. Diese Information ist derzeit nicht vorhanden, wird aber seit Jahren benötigt und ist etwas, was wir gerade den Menschen schulden, die sich selbst nicht so gut informieren können, entweder wegen Bildungsarmut, wegen mangelnder Kontakte und dergleichen, etwas, was wichtig ist, diese möglicherweise wichtigste Entscheidung des Jahres für diese Familie zu treffen.
Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage hat die Kollegin Julia Klöckner, CDU-CSU-Fraktion.
Danke sehr. Eben ist das Stichwort Bürokratieabbau gefallen und auch das Bürokratieentlastungsgesetz. Deshalb meine Frage an den Bundesminister der Justiz. Der Normenkontrollrat hat ja festgestellt, dass Sie als Bundesregierung massiv zum Aufwuchs der Bürokratie beigetragen haben. Jetzt ist es so, unsere Wirtschaft liegt in Bürokratiefesseln, muss man sehr klar sagen. Und es ist so, Sie haben aufgefordert, die Wirtschaft, dass sie Vorschläge macht zur Entbürokratisierung. Und das hat die Wirtschaft sehr ernst genommen. Sie hat 400 Vorschläge vorgelegt. Und ihre Beamte haben lediglich 11 dieser Vorschläge, der Praktiker, das sind Praktiker, ernst genommen und aufgegriffen. Das sind nur 3%. Wieso muten Sie der Wirtschaft so etwas zu, 97% nicht aufzunehmen?
Klöckner, darf ich darauf hinweisen, nach Intervention Ihrer Fraktion vorhin, dass Ihre Frage auch was mit der Ursprungsfrage zu tun haben sollte?
Ja, hat sie. Ja, also es ging um Bürokratie,
Gesundheitswesen und Bürokratie. Ist zwar auch ein Teil der Wirtschaft, aber es ist keine allgemeine Frage zur Bürokratie, aber auch in der Wirtschaft. Aber auch hier lasse ich jetzt mal die Frage zu. Herr Staatsminister AD, noch einmal, ich diskutiere das mit Ihnen gar nicht. Das hat vom Ursprungsthema her. Herr Minister, Sie haben das Recht, jetzt zu antworten.
Herr Präsident, ich bin Ihnen ausgesprochen dankbar, dass Sie die Frage zulassen. Ich bin auch dankbar für die Frage, weil es mir Gelegenheit gibt, ein Missverständnis aufzuklären. Also erstens, auf meine Initiative hin hatten wir diesen Konsultationsprozess. Es waren übrigens 441 Vorschläge. Von denen waren 886 so konkret, dass man sie prüfen konnte. Nicht wenige. Nein, 386. Entschuldigung, 386 so konkret, dass sie prüfungsfähig waren. Und wir haben dann mit Destatis gemeinsam ermittelt, dass wir davon im Bereich der Bundesregierung, weil wir ja nicht für alles zuständig sind, gar nicht diese alle angehen konnten. Und wir haben mittlerweile davon umgesetzt oder im Verfahren knapp 120. Deshalb würde ich Sie wirklich bitten, die Zahlen, die Sie hier vorgetragen haben, die objektiv und nachweisbar falsch sind, wir haben das auch veröffentlicht, nicht weiter zu verwenden, weil Sie sonst wahrheitswidrige Eindrücke hier verbreiten. Und wir haben uns doch alle geschworen, wir wollen nicht Alternative Facts in Umlauf bringen.
Vielen Dank. Jetzt setzen. So, der Kollege Köpina ist derjenige, der die nächste Nachfrage stellt.
Vielen Dank für die Möglichkeit, eine Nachfrage zu stellen. Meine Nachfrage richtet sich an Herrn Minister Lauterbach zum Bürokratieabbau. Sie behaupten ja, Sie gehen mit dem Bürokratieabbau voran, aber zur Krankenhausreform haben Sie nun verschiedene Vorhaltevergütungen, Fallpauschalen nebeneinander. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft, auch andere Krankenhausgesellschaften, mahnen schon an, dass das einen Bürokratiezusatz bedeuten würde. Wie stehen Sie zu dieser Aussage, dass diese verschiedenen Vergütungen nebeneinander einen weiteren Bürokratieaufbau bieten? Und wie stehen Sie auch zum Vorwurf, dass es trotzdem keine Abschaffung der Fallpauschale ist, sondern eigentlich eine nachgeeignete Fallpauschalen durch die Vorhaltevergütung und eine Fallpauschale, die immer noch beibehalten werden, zumindest 40%, also beides wieder durch Fälle und durch möglichst viele Fälle vergütet werden soll?
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, Herr Abgeordnete, zunächst einmal das jetzige System basiert auf Fallpauschalen, und die Fallpauschalen führen dazu, dass die Kliniken so viele Fälle behandeln müssen wie möglich, um sich ihr Budget zu erwirtschaften. Es ist, glaube ich, unstrittig, dass das kein kluges System ist, weil das im Zweifelsfall dazu führt, dass auch Krankheiten behandelt werden, die man ambulant versorgen könnte, dass Operationen gemacht werden, die man vielleicht verschieben könnte oder die vielleicht gar nicht notwendig wären. Dieser Anreiz, so viele Eingriffe zu machen wie möglich, hat dazu geführt, dass wir in Deutschland eine extrem hohe Eingriffszahl haben, höher als in ganz Europa. Das System reizt eben dazu an, auch überflüssige Eingriffe zu machen, weil die Häuser um ihre Existenz kämpfen müssen. Das heißt, wenn jetzt 60% des Budgets für die Daseinsfürsorge, für die Vorhaltung der Eingriffe da sind, dann ist das eine massive Entlastung und macht es möglich, dass wieder die Medizin mehr im Vordergrund dessen steht, was jemand medizinisch entscheidet in der Klinik. Die derzeitige Logik, dass über die Fahrtpauschale kodiert wird, baut danach rechnerisch im Hintergrund, ohne dass zusätzlicher Dokumentationsaufwand entsteht, die Vorhaltepauschalen auf. Somit ist es keine zusätzliche Information notwendig. Es ist nur eine im Hintergrund anders ablaufende Kodierung. Und wir entbürokratisieren, indem wir eben den Fixkostendegressionsausgleich abschaffen und die Fehlbelegungsprüfung, die derzeit bei jedem einzelnen der 16 Millionen Fälle vorgenommen werden muss. Das ist die größte Bürokratie im Krankenhaussektor in ganz Europa.
Vielen Dank, Herr Kollege Brandner. Sie müssen sich nicht beschweren. Erstens kann ich ein Mitglied der Bundesregierung nicht unterbrechen, bedauerlicherweise. Zweitens ist es immer gefährlich, wenn man einen Professor fragt, dass man eine Vorlesung bekommt als Antwort auf die Frage. Drittens will ich mal darauf hinweisen, dass es auch für die Mitglieder der Bundesregierung gilt. Wir haben ein Ampelsystem. Und ich habe immer zwei Möglichkeiten. Entweder Sie kommen nicht zu Wort im Kabinett oder Sie dürfen genauso lange reden wie hier. Wir überschreiten nicht nur die Zeiten, sondern wir verhindern auch, dass weitere Fragesteller mit ihren Fragen dann gehört werden können. Und zu dem Themenkomplex lasse ich jetzt auch nur drei Nachfragen zu. Die erste ist von dem Kollegen Dino Sorge aus der CDU-CSU-Fraktion, danach von dem Kollegen Wilsch und danach von der Kollegin Dr. Kappert-Gonter.
Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich versuche es kurz zu machen. Also ich kann das ja absolut nachvollziehen, dass sich die Minister Buschmann und Lauterbach hier unterhaken und die Geschichte vom Bürokratieabbau erzählen. Herr Minister Lauterbach hat ja gerade eben mit vielen Worten erklärt, wie toll das sei. Mich würde mal interessieren, Herr Minister, Sie haben ja quasi die Transparenzliste angekündigt. Da gibt es ja nun von der Deutschen Krankenhausgesellschaft genauso ein Verzeichnis schon mit 500.000 Zugriffen pro Monat. Das ist Montag jetzt noch mal überarbeitet und relaunched worden. Wie verträgt sich denn diese Doppelstruktur mit Ihrer Mehr vom Bürokratieabbau?
Herr Präsident, Herr Sorge, ich will noch mal sagen, erneut diese Bemerkung, die Mehr von, haben Sie es wirklich nötig? Ist es nötig? Brauchen Sie das? Es wird doch reichen, Sie stellen einfach nur die Frage und schon kommen wir klar. Der Atlas, den wir bringen, ist ein vergleichender Atlas. Das heißt, wir werden vor Ort, lokal, dann die Einrichtungen miteinander vergleichen in Bezug auf die Häufigkeit des Eingriffes, in Bezug auf die Komplikationsraten und in Bezug auf die Zahl der Fachärzte in den Kliniken. All dies kann der Atlas der Deutschen Krankenhausgesellschaft nicht, der aber trotzdem ein guter Atlas ist. Wir brauchen mehr Transparenz. Ich finde es richtig, dass die Krankenhausgesellschaft jetzt auch stärker investiert in diesem Bereich. Ich glaube, dass auch die Deutsche Krebsgesellschaft hier noch einmal aktiv werden müsste. Aber bei solchen Entscheidungen, wo es um Leben und Tod geht, ist es einfach notwendig, dass sich die Information ergänzt. Und das, was wir machen, kann sonst niemand anders, weil wir diese Information vom EcoTIC, vom Qualitätsinstitut gesondert abrufen und somit auch einen Überblick über die Komplikationsraten der Kliniken und der Abteilungen haben, was die Deutsche Krankenhausgesellschaft in dieser Form nicht hat.
Vielen Dank. Die nächste Nachfrage der Kollege Klaus-Peter Wilsch.
Ja, ich wollte das auch gerne noch mal vertiefen. Herr Minister Buschmann, Sie haben ja eben Zahlen in Frage gestellt, die Kollegin Klöckner Ihnen vorgehalten hat oder vorgetragen hat. Jetzt will ich mal wörtlich zitieren aus dem Bericht des Normenkontrollrats, der über 2023 geschrieben hat. Noch nie war der laufende Erfüllungsaufwand so hoch wie heute. Gegenüber den Vorjahren ist die aus Bundesrecht stammende Belastung von Unternehmen, Behörden und Bevölkerung stark gewachsen, um 9,3 Milliarden pro Jahr und einmalig 23,7. Also das ist ein gewaltiger Aufwuchs, den Sie zu verantworten haben. Der Normenkontrollrat ist ja Ihrem Haus zugeordnet. Und jetzt sagen Sie an, dass Sie unter einer Milliarde mit dem BEG IV wuppen wollen an Entlastung. Da bleibt ein ganz schönes Delta, was noch offen ist. Und wie planen Sie das denn zu schließen, um wirklich die Belastung zu senken?
Herr Präsident, Herr Kollege Wiltsch, ich bin Ihnen dankbar für die Nachfrage, weil es mir auch hier Gelegenheit gibt, es noch mal klarzustellen. Also in der Tat ist es richtig, dass wir in den Jahren 22 und 23 eine hohe Belastung mit Erfüllungsaufwand hatten. Sie werden aber auch wissen, was die Gründe dafür waren. Die gehen in der ganz überwiegenden Zahl darauf zurück, dass wir eine Gasmangellage bekämpfen mussten, dass wir in einer außergewöhnlichen Situation, was die Energieversorgung dieses Landes angeht, waren. Und das ist der übergroße Teil der Maßnahmen, die zu diesem Erfüllungsaufwand einmalig und auch perpetuiert geführt haben. Zweitens, wir bauen nicht etwas unter einer Milliarde Erfüllungsaufwand im Jahr ab, sondern wir haben mit dem Wachstumschancengesetz, nachdem endlich der Bundesrat zugestimmt hat, mit dem BEG IV und auch mit den Erleichterungen im Bilanzrecht, haben wir ja ein Abbauvolumen von 3 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist das größte Bürokratieabbauprogramm in der Geschichte dieses Landes. Und amtlich festgestellt von Destatis geht der Bürokratiekostenindex nicht geht. Er ist schon gemessen bei Destatis, dem Statistischen Bundesamt, auf dem Allzeittief. Dass wir immer noch nicht am Ziel sind, will ich Ihnen ja zubilligen. Deshalb werbe ich ja dafür, dass wir weitermachen. Wir werden jetzt demnächst beim Vergaberecht Vereinfachungen machen. Ich persönlich bin der Meinung, die Bundesregierung sollte jedes Jahr einmal ein Jahresbürokratieabbaugesetz machen, weil es eine Daueraufgabe ist, weil man nie aufhören darf, sich immer wieder die Frage zu stellen, welche Gesetze und Verordnungen brauchen wir überhaupt noch. Und das ist eine Daueraufgabe, die wir immer weiter treiben müssen.
Vielen Dank. Und mit Frau Dr. Kappert-Gondler kehren wir jetzt zurück zu der Bürokratie im Gesundheitswesen.
So ist es. Vielen Dank, Herr Präsident, dass Sie die Frage zulassen, Herr Minister Lauterbach. Thema Bürokratieabbau und Flexibilisierung von Möglichkeiten auch aus Krankenhäusern heraus. Wir wissen ja, dass psychische Erkrankungen aktuell dramatisch zunehmen. Wir wissen, dass etwa jede dritte Person in Deutschland inzwischen im Laufe ihres Lebens psychisch relevant erkrankt. Wenn man sich mal umblickt, ja, dann kann man ja zählen, 1, 2, 3. Das ist wirklich richtig viel. Und nun gibt es ja für die psychiatrischen Kliniken sehr gut erprobte Modellvorhaben unter dem Stichwort Globalbudget, die den Kliniken ganz bürokratiearm ermöglichen, stationäre, teilstationäre und ambulante Leistungen zu erbringen. Gut wissenschaftlich evaluiert, kostenneutral und der Outcome für die Patientin hervorragend. Ich möchte gerne wissen, ob und wenn ja, Sie erwägen, diese Modellvorhaben als Optionsmodell in die Regelversorgung zu überführen.
Herr Präsident, ich danke Ihnen, dass Sie diese wichtige Frage zugelassen haben. Frau Kollegin, selbstverständlich ist es ganz notwendig, dass wir im Bereich der psychiatrischen Versorgung zu einer Entbürokratisierung kommen. Und derweil wir das für den somatischen Bereich eben schon beschrieben haben und das, glaube ich, eindrucksvoll auch anerkannt wird, dass wir hier entbürokratisieren, ist das für den psychiatrischen Bereich mindestens so notwendig. Die von Ihnen angesprochenen Modelle sind soweit ausgewertet, dass wir hier Modellvorhaben wagen sollen. Und daran werden wir uns auch in Arbeit geben. Ich möchte auf einen weiteren Bereich in der Psychiatrie hinweisen, wo wir eine Entbürokratisierung dringend benötigen. Das wird auch kommen im Versorgungsstärkungsgesetz. Wir haben derzeit komplexe Konsiliarberichte bei der Überweisung von psychisch kranken Menschen in die Psychotherapie. Diese Berichte sind zum Teil nicht notwendig, sind sehr aufwendig, beschleunigen den Prozess der Versorgung nicht. Darauf wollen wir verzichten. Wir wollen die Geschwindigkeit, mit der ein Mensch in der Not eine Psychotherapie bekommen kann, bei Überweisung beschleunigen. Und wir wollen darüber hinaus auch für besonders bedürftige Gruppen, zum Beispiel Menschen mit Suchterfahrung oder mit sozialen Problemen, vielleicht sogar mit einer Straftat in der Vergangenheit, denen möchten wir durch Sonderbedarfe unbürokratisch die Versorgung gewährleisten, die sie dringend benötigen. Gegen diese Menschen ist in der Vergangenheit sehr häufig diskriminiert worden, was ihr Schicksal verschlechtert hat.
Vielen Dank, hätte ich angekündigt, dass ich zu dem Themenkomplex keine weitere Nachfrage zulasse. Wir kommen zur Frage der Kollegin Clara Bünger aus der Gruppe Die Linke.
Herr Präsident, sehr geehrter Herr Buschmann, diese Woche hat Anne Brohrhilker, Chefermittlerin im Cum-Ex-Skandal, das Handtuch geworfen. Dabei hat sie auch die Bundespolitik kritisiert und in einem Interview gesagt, die Kleinen hängt man und die Großen lässt man laufen. Allein durch den Cum-Ex-Skandal sind den Steuerkassen 12 Milliarden Euro und damit allen Menschen in Deutschland gestohlen worden. Und wenn wir jetzt noch die Cum-Cum-Deals dazunehmen, dann kommen noch 28 Milliarden Euro on top. Wie erklären Sie als Justizminister in Deutschland den Bürgerinnen und Bürgern, dass Ihnen die Hinterziehung von Steuern in Milliardenhöhe offensichtlich egal ist?
Herr Präsident, Frau Abgeordnete, erstens, mir ist es überhaupt nicht egal. Es handelt sich um eine Straftat, die muss streng verfolgt werden. Und wenn die Leute vor Gericht gestellt werden und ihre Schuld erwiesen ist, gehören sie, wenn das Schuld angemessen ist, ins Gefängnis. Also es ist nach geradezu eine groteske Behauptung zu sagen, dass dem Bundesjustizminister die Begehung von Straftaten egal wäre. Also ich weiß nicht, wo Sie das aufgeschnappt haben und halte es auch nicht für eine legitime Zuspitzung. Zweitens, die angesprochene Oberstaatsanwältin, die freiwillig aus dem Dienst ausgeschieden ist, hat das ja insbesondere deshalb getan, weil sie mit Organisationsmaßnahmen innerhalb der Landesjustizverwaltung Nordrhein-Westfalen nicht einverstanden war. Dieser Konflikt hat sich lange angedeutet. Sie hat einen Teil ihrer Zuständigkeiten verloren. Sie hat Teile auch ihres Personals verloren. Und in diese Binnendebatte, die die Landesjustizverwaltung Nordrhein-Westfalen betrifft, will ich mich als Bundesjustizminister nicht einmischen, weil ich dafür schlichtweg nicht zuständig bin.
Vielen Dank. Sie haben eine Nachfrage. Bitte, Frau Böhm.
Ja, vielen Dank, Herr Minister. Sie haben jetzt ja ein bisschen die Verantwortung abgeschoben. Also Sie haben jetzt gesagt, Frau Borhilker ist eigentlich selbstverantwortlich für das, was da passiert ist. Und ich finde, das ist jetzt ein bisschen ein Herausreden, was Sie als Justizminister machen, vor dem Hintergrund, dass wir mal die 40 Milliarden Euro Steuern, die hinterzogen wurden, mal nehmen. Das sind 40 Milliarden Euro, die durch die Cum-Deals dem Staat gestohlen wurden. Von denen hätte man wir haben 30.000 Schulen in Deutschland, die hätte man sanieren können. Man hätte einen kostenlosen ÖPNV für alle in Deutschland installieren können. Man hätte auch eine Kindergrundsicherung schaffen können, die den Namen auch verdient. Ich frage mich, wann werden Sie sich dafür einsetzen, dass es weniger Steuerhinterziehung in diesem Land gibt?
Frau Abgeordnete, ich muss das wirklich noch mal richtigstellen. Ich habe mitnichten, auch nicht mal andeutungsweise und auch nicht in interpretationsfähiger Weise den Gedanken auch nur angedeutet, dass die ehemalige Oberstaatsanwältin selber schuld sei, sondern ich habe darauf hingewiesen, dass in den Medien nachvollziehbar es einen seit mehreren Monaten andauernden Streit gibt in der Frage, wie die Strafverfolgung bei Steuerhinterziehung in diesem Fall optimal organisiert ist. Und das war eine Debatte, die sie mit ihrer eigenen Landesjustizverwaltung geführt hat. Und in diese Debatte kann ich mich nicht einmischen, weil ich dafür nicht zuständig bin. Das war, was ich gesagt habe, und wir sollten ja alle bei der Wahrheit bleiben. Zweitens kann ich es nur noch mal betonen. Steuerhinterziehung ist eine Straftat zulasten des Gemeinwesens. Sie muss verfolgt werden, konsequent. Sie muss streng bestraft werden. Und natürlich müssen diejenigen, die Steuern hinterziehen, auch für den Schaden aufkommen. Da gibt es nichts zu relativieren. Und das ist die einhellige Auffassung nicht nur in meinem Ministerium, sondern der gesamten Bundesregierung.
Vielen Dank. Hierzu gibt es keine weitere Nachfrage. Dann rufe ich die letzte Frage auf, die wir noch behandeln werden, der Kollegin Elisabeth Winkelmeier. Becker, CDU-CSU-Fraktion.
Herr Präsident, ich habe eine Frage an den Justizminister zunächst, und zwar in Bezug auf die Cannabis-Legalisierung. Ein wesentlicher Grund war ja das Ziel, den Schwarzmarkt auszutrocknen. Es soll nur noch Cannabis aus legalen Quellen bezogen werden, im Anbau. Clubs oder eigene Züchtung. Jetzt wissen wir alle, aus biologischen Gründen kann das Cannabis, was jetzt konsumiert wird, noch nicht aus eigenem Anbau herrühren, sondern es stammt vom Schwarzmarkt. Das heißt, diese Monate, in denen jetzt legales Cannabis noch gar nicht zur Verfügung steht, sind das beste Programm für den Schwarzmarkt. Und zugleich gehen Sie hin und haben die Ermittlungsmöglichkeiten gegenüber dem Schwarzmarkt eingeschränkt, sodass wir, wie wir gehört haben, sogar in einem Fall, wo ein Angeklagter wegen 450 Kilogramm Cannabis-Einfuhr angeklagt war, ihn nicht mehr überführen konnten, weil die Ermittlungsmöglichkeiten jetzt eingeschränkt sind. Ist das nicht krachend gescheitert, hier den Schwarzmarkt zu bekämpfen? Sie haben doch tatsächlich ein Push-Programm Programm für den Schwarzmarkt hingelegt.
Frau Kollegin, die Logik dieses Gesetzes ist es, perspektivisch den Menschen unter bestimmten Umständen legalen Zugang zu Cannabis zu ermöglichen. Und diesen Zugang zu ermöglichen bedeutet, dass die Menschen dort ein besseres, weniger gesundheitsgefährdendes Produkt erwerben können, ohne auch in Kontakt zu geraten mit weit gefährlicheren und auch weiterhin illegalen Substanzen. Das ist die Logik dieses Gesetzes. Und dass wir uns in Übergangsphasen befinden, wo es zu praktischen Umsetzungsherausforderungen kommen kann, das kann natürlich niemand abstreiten, aber ich glaube, diese Logik ist doch bestechend, dass Menschen sich doch dann dafür entscheiden werden, das rechtssicher erwerbbare, aus medizinischer und gesundheitlicher Sicht unbedenklichere Produkt zu erwerben, ohne in Kontakt gebracht zu werden mit weit gefährlicheren Substanzen. Und dieser Anreizmechanismus wird doch dafür sorgen, dass der Schwarzmarkt ausgetrocknet werden wird, weil es sich schlichtweg wegen zurückgehender Nachfrage nicht mehr lohnt. Und diesen Zusammenhang, auch diesen, wenn Sie so wollen, ökonomischen Zusammenhang, der lässt sich doch, glaube ich, nicht bestreiten.
Frau Kollegin, Sie haben noch eine Nachfrage, ansonsten ist die Zeit schon
überschritten. Ja, die Nachfrage stelle ich dann an den Gesundheitsminister zum gleichen Thema. Wir haben ja jetzt gerade eindrucksvoll bestätigt bekommen, dass hier die falsche Reihenfolge eingehalten worden ist, ganz klar. Mit der Folge, dass der Schwarzmarkt zunächst mal ja einen großen Aufschwung nimmt und vielleicht genau das passiert, dass eben auch weitere Kontakte für andere Drogen eben gebahnt werden. An Sie deshalb auch die Frage, wie Sie das verantworten können, auch vor dem Hintergrund, dass dann in Zukunft ja wahrscheinlich jeder, wenn es mal um den legalen Anbau geht, die maximale Pflanzen- und Anbaumöglichkeit nutzt und dann vielleicht auch viel Cannabis übrig bleibt, wo sich dann der Nutzer und der Konsument dann erst noch suchen muss. Also wir werden viel, viel mehr Cannabis-Konsum in Deutschland haben als Stand heute. Wie können Sie das mit Ihren eigenen Zielen vereinbaren?
Herr Präsident, sehr verehrte Frau Gmeilbecker, zunächst einmal ist es falsch, dass es zum derzeitigen Zeitpunkt keinen Zugang zu legalem Cannabis gibt. Denn derjenige, der selbst angebaut hat und jetzt erntet, der erntet jetzt vollkommen legal, weil zum jetzigen die Pflanze ist ja jetzt legal. Es zählt ja sozusagen, und dass die Pflanze war in der Vergangenheit vielleicht nicht legal, aber mittlerweile ist sie legal. Und wenn ich sie jetzt abernte, ernte ich legal Cannabis ab, was ich selbst gezüchtet habe. Zum Zweiten, also somit ist es einfach falsch, dass es jetzt keinen legalen Zugang gäbe. Das wollte ich nur richtigstellen, weil Sie in Ihre Frage eine Unterstellung eingebaut haben, die einfach nicht richtig ist. Sie erlauben, dass ich das korrigiere. Und zum Zweiten, ich kann dem Kollegen Buschmann nur zupflichten, wir haben ja heute wieder gelesen, in den letzten 10 Jahren hat sich die Zahl der Cannabiskonsumenten verdoppelt. Wir haben Verunreinigungen, wir haben toxische Substanzen, wir haben keinen guten Kinder- und Jugendschutz. So hätte es ja nicht weitergehen können. Das war ja unstrittig. Somit werden wir hier den legalen Zugang schaffen. Wir werden die Verunreinigungen zurückdrängen. Wir sind dann auch nicht mehr darauf angewiesen, dass die Menschen mit Dealern, mit Drogenhändlern, mit Kriminellen in Kontakt kommen. Ich glaube, dass hier auch nicht mehr verkauft und angebaut wird, wie benötigt wird. Das halte ich für eine Unterstellung. Die großen Dealer, die werden sich versuchen, weiter im Ausland zu bedienen. Wir drängen das zurück. Wir haben ein Vorbild. In Kanada ist es durch ähnliche Gesetzgebung gelungen, den Schwarzmarkt um mehr als 75% zurückzudrängen. Das ist auch unser Ziel.
Vielen Dank. Mit diesen Ausführungen ist die Befragung der Regierung beendet, zeitlich, innerlich weiß ich ja nicht, zeitlich. Ich bedanke mich bei den Ministern für die Standhaftigkeit und die Aussagen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2, Fragestunde. Zu Beginn der